eines der am heißesten erwarteten Segmente in diesem Rasenfunk Royal ist das zum VfB Stuttgart, denn es war eine absolute Märchensaison und die wollen wir jetzt aufarbeiten, wenn das überhaupt möglich ist, mit Philipp Meisel von der Stuttgarter Zeitung. Mein Name ist Max Jakob Ost und das hier ist unser Intro.
Der Rasenfunk Royal.
Das ist halt die große Problematik, dass jeder Idiot kann sich da im Internet irgendwo über so einen Namen anmelden und kann da irgendeine Scheiße da reinschreiben, weil er zu Hause von der Frau auf die Ohren kriegt. Verstehst du? Und der kriegt dann noch Gehör.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und servus Phil, schön, dass du da bist. Hi.
Servus, ja. Ich grüße euch alle auch da draußen und vielen Dank für die Einladung. Hast ganz schön Druck aufgebaut, Max, ja, mit...
Ja, aber
sehnlichst erwartet und so weiter. Ja,
also. Ja, aber der Druck war doch schon vorher da. Also hattest du nicht auch, also mir ging es heute, wir nehmen jetzt direkt auf am Sonntag nach dem 34. Spieltag. Und den ganzen Vormittag über heute habe ich mir schon gedacht, boah, dem VfB-Segment, dem kann man eh nicht gerecht werden, weil die Saison zu groß war.
Das ist es. Das ist tatsächlich, man kann das so sehen, ja. Es ist schwierig, aber deswegen hast du mich ja gebeten, hier 5 Kernaspekte rauszupicken, die uns hoffentlich helfen werden, einen roten Faden zu haben für die nächsten Minuten.
Und weil du ein gottverdammter Profi bist, hast du da auch die perfekten rausgenommen. Aber bevor wir damit starten, weißt du eigentlich, warum ich genau dich eingeladen habe jetzt für dieses Royal-Segment? Hast du eine Idee?
Ich war billig und zu haben.
Ja, stimmt. Okay, also das war der Hauptgrund. Und dann gab es aber noch einen Nebengrund. Denn ich finde, es schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Weil mit dir habe ich damals die Sendung aufgenommen am Tag nach dem verlorenen Relegationsspiel oder als man eben den Abstieg besiegelt hatte. Da weiß ich noch, dass du mir noch erzählt hast, dass du irgendwie bis nachts um 2 da in Köpenick auf irgendeiner Bank gesessen bist.
Richtig, ja.
Und deswegen war ehrlicherweise, als sich abgezeichnet hat, so im Februar, okay gut, also das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Saison. Die Frage ist nur noch, ist die Champions League gut? Ab da war ich mir sicher, okay, ich muss mit Phil sprechen, weil das ist ja einfach völlig irre, dass wir quasi diese Reise jetzt begleiten, von der Bank in Köpenick, Abstieg in die zweite Liga bis in die Champions League, und das musste ja selber kaum in den Kopf gehen, weil das waren ja nicht viele Jahre, die seitdem vergangen sind.
Ja, das ist richtig, aber eben auch ein klassischer VfB Stuttgart, wenn man so möchte. Ja, also die Ausschläge, sie oszillieren hier in relativ kurzen Zeiträumen, ja, von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt, ist hier ständig, it's a rollercoaster ride, ja, in Bad Cannstatt. Das war schon immer so, zumindest seit ich diesen Job mache. Das ist auch schon ein paar Jahre und insofern, mich kann ehrlich gesagt nichts mehr wirklich schocken, Max. Es ist, du machst einfach, du funktionierst, du machst damit und es ist sehr schön, mal so einen Run jetzt mitmachen zu dürfen. Ich weiß noch, wie wir uns in der Redaktion, wir machen ja jeden Morgen auch unsere Sitzungen, Team-Meetings und schauen, was können wir heute für Themen machen, was liegt auf der Straße, was müssen wir machen. Und ganz oft war es eben so, dass wir uns angeguckt haben und keiner so richtig wusste, was wir jetzt noch machen, weil nach dem Wochenende, wenn dann die sportlichen Geschichten abgearbeitet sind und es läuft halt so gut, dann hast du teilweise echt Schwierigkeiten gehabt in der Themenentwicklung, weil, so traurig sich das anhört, only bad news are good news, so ist es nun mal. Wenn es schlecht läuft, schreiben sich Geschichten einfacher oder lassen sich Geschichten einfacher entwickeln. Irgendwann haben wir dann aber zu unserem Modus gefunden und haben dann, glaube ich, hoffe ich zumindest, unseren Lesern, Hörern, Nutzern viel Spaß gemacht, weil die Truppe einfach überragend war. Jede Woche hast du so viel Highlights aneinander gereiht, dass es irgendwann erwartbar wurde. Ähnlich wie diese Leverkusener Ausgleich oder Egalisierungs- oder Siegtore in der Nachspielzeit, diese 90-plus-Geschichten, was beim VfB auch fast so, dass du die Uhr danach stellen konntest, okay, die werden halt heute wieder eins raushauen. Die werden wieder ein Highlight produzieren. Die werden wieder eine Leistung bringen, die, so eine self-fulfilling prophecy irgendwie war, diese gute Arbeit, die auf verschiedensten Ebenen da gemacht wurde, kumuliert in diesen 90 Minuten und so war es fast Woche für Woche. Es war schon schön, da das miterleben und begleiten zu dürfen.
Das glaube ich. Also 5 Jahre ist das her, dass wir quasi damals dann gesprochen haben beim Abstieg. Und gut, der Vergleich zur letzten Saison, da wurde ja schon oft genug gezogen. Bevor wir aber in deine Aspekte einsteigen, will ich da noch eine Frage zustellen. Denn jetzt in der Rückschau hätten wir alle vielleicht am Verlauf der letzten Rückrunde unter Sebastian Hoeneß, hätte man da schon sehen können, dass der VfB unter ihm ein komplett anderes Gesicht hat? Oder ist es jetzt so eine typische Retrospektive, dass man sagt?
Ja, nein, ich glaube, man hat schon die ersten, wie soll ich sagen, die ersten kleinen Zeichen gesehen. Ich mache es vor allem daran fest, dass er halt kein, sag ich mal, kein Abstiegsangst-Fußball hat spielen lassen. Mhm. Sondern er hat sofort eigentlich gesagt, okay, wisst ihr was, also wir können uns jetzt hier in die Hose scheißen und einen Bus parken, machen wir aber nicht. Dazu habe ich auch nicht die richtigen Spieler. Ne? Labbadia hat das ja zum Teil versucht gehabt. Mhm. Nee, wir nehmen das, was wir haben, das ist Speed, das ist Spielfreude, technische Qualität und damit machen wir es. Und wenn wir es so nicht schaffen, dann haben wir immerhin uns nachher nicht vorzuwerfen, wir hätten es nicht wenigstens versucht.
Und so hat man ja dann unter anderem die Relegation sehr souverän gegen den HSV gewonnen. Und dann ist im Sommer so einiges passiert. Und das bringt uns zu deinem ersten Aspekt, den hast du genannt, eine frühzeitige Kaderzusammenstellung schlägt unorthodoxe Vorbereitung. Warum war denn die Kaderzusammenstellung überhaupt so frühzeitig? Man war doch in der Relegation, das macht es doch noch schwieriger.
Ja, aber man hat nicht groß, sag ich mal, den Umbruch angestrebt, wie es ja so oft ist. Ja, das hat man wirklich. Kannst du nachher jetzt sagen, der Wohlgemuth hat gezockt, ja, der Sportchef, ja, aber er hat es halt wirklich drauf ankommen lassen. Er hat nicht da vorher auch in seiner Kommunikation versucht, okay, wir kriegen es jetzt irgendwie hin, aber dann muss hier der eiserne Besen und so weiter und so fort, ne, sondern auch da war Vertrauen irgendwo zu spüren dahinter oder hinterlegt, einfach hinter den Handlungen und ähnlich wie es Hoeneß sportlich gemacht hat. Nee, die Jungs haben wir und die sind eigentlich ganz okay und schauen wir mal, was wir damit anstellen können, ja, und dann war eben der Klassenhalt geschafft. Du hast und dann hat er nicht angefangen, so jetzt an den Grundfesten sozusagen zu rütteln dieses Kaders, sondern er hat punktuell Verstärkungen, Veränderungen, nenn's wie du es willst, vorgenommen und hatte dann der Kern der Truppe, der blieb einfach. Der wurde dann, da kamen natürlich solche Leute wie Undav und so weiter dazu, ja, und auch Nübel halt ein massiver Baustein, ne, über die sprechen wir im Sendungsverlauf noch. Ja, und dann hat sich da halt schnell vieles zum Guten gefügt. Man musste nicht mehr, du weißt ja, wie das ist, hinten raus jetzt noch schnell, letzte Transferwoche, da noch, wir brauchen hier noch und den müssen wir noch weg. Das war einfach gar nicht der Fall, ne, sondern man hat da relativ früh einfach gemerkt, okay, die haben jetzt ihren Kern, die machen da mit 27, 28 Jungs, machen sie das und haben dann auch diese unorthodoxe Vorbereitung deswegen, weil Trainingslager abgebrochen, Wolkenbrüche in Österreich, die es nicht möglich gemacht haben, da länger zu trainieren und so, die ganze Truppe musste abreißen, hat dann auf dem Rückweg noch eine Trainingseinheit auf dem Bayern Campus hingelegt und so und eine Woche später auf irgendeinem Bezirksplatz in Oberhaching, ein Test gegen Vitesse Arnhem und so, wo das war im Endeffekt, also alles nicht so, wie es halt geplant war, ja, und normalerweise, du kennst ja selbst dieses Business lang genug, sind sie dann alle so von wegen, entweder haben sie ein Alibi, mit dem sie rummachen, wochenlang, ja, oder halt, es ist tatsächlich so, dass es eine Auswirkung hatte und dann auch der England-Trip, der dann obendrauf kam und das war so, finde ich, das war der erste Fingerzeig, hey, okay, da ist richtig Qualität dahinter, die sind nach, das wird ja organisiert, es gibt Trainingslager oder Vorbereitungsagenturen, die sowas organisieren, Spiele, Übertragungen, der ganze Trainingslager, der VfB arbeitet damit on-site, glaube ich, das ist eine Agentur aus Hannover, das macht und die schicken die da halt nach Sheffield, um gegen United so ein Vorbereitungsspiel zu machen. Riesenprimborium, vom VfB fliegen, keine Ahnung, 300 Fans mit. Ich war auch dort und habe dann halt gesehen, klar, nachher kannst du sagen, war noch ein Premier League Absteiger, ja, also war jetzt keine Top-Mannschaft, aber wie die da aufgetreten sind, der VfB jetzt, und wie die diese englische Mannschaft, die ja schon, also die englische Mannschaft, die Premier League spielt, hat Druck und hat schon eine gewisse Grundqualität, die hatten keine Chance. Gar keine Chance. Und die waren auch, das war deren Generalprobe, die sind wenige Tage später in die Premier League den ersten Spieltag eingestiegen. Guirassy macht 3 Tore und da waren die paar tausend, die Hütte war nicht voll, die paar tausend Engländer, die da waren, stehen auf und applaudieren, als der vom Platz geht. Ja, sowas habe ich einfach noch nie gesehen. So, ja, dass in einem Testspiel die gegnerischen Fans dem besten Mann applaudieren, Standing Ovations geben, wenn er vom Platz runtergeht. Und dieses Spiel war schon so irgendwie für mich ein erster Fingerzeig, hey, da könnte richtig was gehen. Wenn sie diese Form jetzt in die ersten Spiele reinbringen, dann könnte da wirklich was gehen. Und schlussendlich ist es so gekommen.
Und es war doch auch so, das hat doch Sebastian Hoeneß irgendwann später mal erzählt, dass man sich in diesem Sommer, also wahrscheinlich dann auch vor der Vorbereitung oder am Anfang der Vorbereitung, mit dem Team zusammengesetzt hat, zumindest mit einigen aus dem Team, um eben drüber zu sprechen, ja, welchen Fußball wollen wir denn eigentlich sprechen? Weil es ist ja eine Weiterentwicklung zu sehen, es ist jetzt noch radikalerer Ballbesitz, Fußball, und man musste ja eigentlich schon relativ viele Dinge verändern, da muss ja auch das Team mitziehen.
Das war so, ja. Man hat sich, ist auch so geblieben, also bei, sag ich mal, in bestimmten Phasen der Saison hat er immer wieder sehr intensiv das Gespräch gesucht mit seinem Mannschaftsrat, mit den Meinungsführern im Kader, oder den Achsenspielern. Also das du kannst eigentlich, also Nübel, Anton, Karasor, Stiller, Girassi, Schrägstrich Undav, das ist schon so eine klassische Achse, die sich früh gebildet hat. Und die bis heute Bestand hat, mit denen hat er halt immer wieder natürlich das Gespräch gesucht. Wir können das halt nur zusammen machen. So ist es auch mit seinem Trainerteam. Ja, also wenn du ihn in der täglichen Arbeit beobachtest, der hat ganz oft dieses Supervisor-Ding, der steht am Rand, beobachtet viel, ja, und sein Staff macht die Arbeit. Ja, also, aber es ist jetzt nicht so, dass es einfach Hütchenaufsteller sind, ja, die, wie hat es früher geheißen, Bellofpumper, Hütchenaufsteller. Das ist nicht so, sondern die haben einfach Verantwortungsbereiche, und in diesen Verantwortungsbereichen haben sie das komplette Vertrauen vom Coach und sagen, hey, ihr macht das, wir sind ein Team, ihr arbeitet zwar zu, aber ohne euch geht's halt einfach nicht. Und genauso macht das mit der Mannschaft auch. Und das hat diese Art der Herangehensweise hat dafür gesorgt oder hat dazu beigetragen, dass ihm eben alle folgen. Ja, du weißt selber, wie das ist, wenn dein Teamlead zu dir sagt, hör zu, Leute, wir packen das, aber wir packen das halt nur gemeinsam, und jeder von euch hat hier und da mein komplettes Vertrauen und Freiraum, dann bist du bereit, mehr zu tun für diesen Teamlead, als es in anderen Fällen der Fall wäre, wenn da jemand steht, der nur mit Druck und von oben und ihr müsst, ja, wenn es nur so gemacht wird, dann sagst du irgendwann auch, weißt du was, rutscht mir ein Buckel runter, ja, aber der delegiert da sehr, sehr clever, nimmt alle mit, und hinten raus unterm Strich kam halt eine Leistung, die sich sehen lässt. Ja, also da gibt es ja keine zwei Meinungen drüber.
Ja, absolut. Das ist eine historische Leistung, nicht nur vom Ergebnis her, sondern von der Art und Weise auch, wie gespielt wird in Stuttgart. Also haben wir unter anderem im Taktiksegment im Rasenfunk Royal schon drüber gesprochen. Für alle VfB-Fans, die das interessiert, könnt ihr gerne direkt danach nochmal hören. Welche Rolle spielt denn jetzt dann in der Rückbetrachtung, dass jemand wie Serhou Guirassy geblieben ist? Also natürlich hat er eine wichtige Funktion gehabt und sehr, sehr viele Tore geschossen. Aber kann es sein, dass jemand wie du, der näher dran war als jemand wie ich, schon viel früher gesehen hat, also den zieht ja eigentlich nicht so wirklich viel weg?
Ja, das ist so tatsächlich. Das siehst du an. Gestern gab es eine super Szene, die auch wieder verdeutlicht, wie sehr in sich ruhend da diese ganze Lage ist rund um Guirassy. Nach Abpfiff war noch so eine Party im Stadion irgendwie, ja, mit DJ aufgelegt und Ehrenrunde und dies und das, ja. Und die große Feierei, und ganz abseits davon, in der anderen Spielhälfte spielt Sebastian Hoeneß mit dem Sohn von Serhou Guirassy einfach Doppelpässe. Spielt sich den Ball hin und her, kicken dann ein bisschen, haben Spaß. Und das ist so ein Also es ist eine Szene, die halt einfach verdeutlicht, normalerweise, wenn du bist selbst Vater, wenn dein Kind in so einer Gemengelage und du hast es nicht im Blick, normalerweise
ja, stimmt.
Ja, kriegst du da die Motten. Das funktioniert ja nicht. Ja, da ist ja jeder, oh Gott, was ist hier, wo ist er, was macht er? Und Guirassy hat offensichtlich überhaupt kein Problem damit, seinen kleinen Sohn da kicken zu lassen, weil er weiß, okay, er ist hier in guter Obhut. Ja. Und das verdeutlicht halt echt, dass der sich hier unfassbar wohlfühlt, und ich würde jetzt sogar so weit gehen, da ist noch lange, lange, lange nicht das letzte Wort gesprochen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es arg viele Argumente geben wird in diesem Sommer. Monetäre, klar, aber da muss schon viel passieren, bis der wirklich nachdenkt. Ja, ob er das hier, was er hier hat, eintauscht gegenüber dem, was er vielleicht haben könnte. Wir haben, ich glaube, es war kurz nachdem er gesagt hat, er bleibt, haben wir ein Interview gemacht, Kollegen und ich, und da ich war nicht dabei, ich habe nur das Tape gehört und eben auch die Erzählung des Kollegen, der mit ihm gesprochen hat. Wir haben einen Kollegen, Gregor Preis, der ist des Französischen mächtig, deswegen konnten die sich da ganz entspannt, konnten die da parlieren. Und der hat eben, das ist glaube ich nachher gar nicht so im Interview gelandet, der hat auch gesagt, wissen Sie, ich bin jetzt hier 27, ich habe 3 Kinder, ich bin hier die Nummer 1 und ich kann machen, was ich will, ich mache halt Tore. Und all die Jahre davor, in all diesen Stationen, hatte ich weder das Vertrauen, noch so ein Gefühl, noch war ich so fit, noch habe ich diese Trefferquote gehabt. Warum soll ich das einfach jetzt hergeben? Ja. Und man, das ist jetzt natürlich leicht dahingesagt, aber das war authentisch. Diese Aussage konntest du ihm abnehmen, wirklich, und er hat sie bis jetzt Woche für Woche, Monat für Monat mit Handlungen unterlegt. Ja, also das ist einfach hier, da passt für ihn gerade sehr, sehr viel. Und ich weiß nicht, klar, bis zum 1. September ist noch sehr, sehr lange hin, logisch. Aber ich weiß nicht, ob das so viel gibt tatsächlich, dass ihn wirklich ins Grübeln bringt jetzt erstmal. Ne?
Aber wir wollen ja gar nicht jetzt über die Zukunft sprechen. Die Diskussion wird sowieso laut genug geführt werden. Also wir kommen jetzt aus der Vorbereitung, die unorthodox lief, aber die Kaderzusammenstellung war eben frühzeitig genug. Und dann war ja auch sehr schnell zu sehen, was der VfB zu leisten imstande ist. 5:0 gegen Bochum. Ein seltsames, auch in der Rückschau, immer noch seltsames 1:5 in Leipzig, aber dann direkt 5:0 gegen Freiburg hinterher. Und man hatte ein relativ dankbares Auftaktprogramm, so ehrlich muss man sein. Da war Leipzig eigentlich schon mit der stärkste Gegner, aber man hat es auch richtig für sich genutzt. Und dennoch, und das führt uns zu deinem zweiten Aspekt, haben viele gesagt, naja, das ist ja nur ein Lauf. Irgendwann werden sie einbrechen. Spätestens zum Afrika-Cup. Dieser Afrika-Cup, wie der aufgebauscht wurde im Nachhinein, ist schon interessant. Weder beim VfB noch bei Leverkusen hat er eine wirkliche Rolle gespielt. Warum war das auch wichtig für den VfB, dass man vielleicht im ersten Moment nicht ganz ernst genommen wurde?
Ja, genau deswegen, weil sie eben unterschätzt wurden. Ja, also die Gegner hätten eigentlich, selbst bei dem Meltdown da in Leipzig, da war ich auch mit dabei, ich habe das live verfolgt dort im Stadion, hatten die 50 Minuten, die waren bärenstark. Stark. Keine Ahnung, was das kann mir bis heute keiner genau erklären, ich mir selbst auch nicht, was da passiert ist. Warum die so auseinandergefallen sind, in so kurzer Zeit auch. Ja? Ist danach nie wieder passiert, in den restlichen Spielen, die da noch kamen. Die wurden einfach nicht für voll genommen, ja, und das hat Gegner lange Zeit dann auch das mediale Rauschen rumrum, ja, hier spielt man Glück und ja, nur ein Lauf und so weiter und so fort. Hey, aber also nach 10-12 Spielen war es halt immer noch so und dann war das immer noch das Narrativ, das überall verbreitet wurde, aber du hast Woche gesehen, das muss mehr sein, ja, das die sportlichen Kontrahenten haben oft einfach noch versucht, Mannschaft aus dem unteren Feld, beinahe Absteiger, und so spielen wir halt auch gegen die. Ja? Und das hat halt dann irgendwann überhaupt nicht mehr funktioniert und dann hat sich das geändert. Ich glaube, die erste Mannschaft, die so wirklich den Gegner komplett ernst genommen hat, sich komplett nach ihr ausgerichtet hat und sie dann auch verdient, klar, 2:0 geschlagen hat, war der FC Bayern. Mit dem 3:0. Der Tuchel, das macht er gleich, normalerweise macht man das als FC Bayern München sowieso nicht. Also, als FC Bayern München richte ich mich doch nicht nach meinem Gegner aus. Der hat sich nach mir zu richten. Aber Tuchel hat das Gegenteil gemacht. Er hat ihn komplett ausgecoacht, und Hoeneß hat auf Konterfußball gesetzt, was sie natürlich auch gut können, die Bayern, mit ihrem Speed, den sie haben. Und er hatte damit Erfolg. Der hatten gar nichts zu melden in diesen 90 Minuten in München, sind mit 0:3 nach Hause gefahren und das vollkommen zu Recht. Hätte auch höher ausgehen können. Und da hast du aber zum ersten Mal gesehen, hey, okay, es ändert sich was. Ja? Mhm. Also zum ersten Mal wird dieser Club, diese Mannschaft, dieser Ansatz, den Hoeneß da pflegt, wirklich ernst genommen. Ja? Und dann auch gleich mit Erfolg. Kam nicht mehr allzu oft vor danach.
Ja, und gleichzeitig war es auch so interessant, weil, also klar will man das mit dem Spielplan Glück nicht hören, aber das ich meine das auch eher dahingehend, dass man halt immer eine gute Erklärung hatte, warum jetzt dieser Gegner schon wieder gegen Stuttgart verloren hat. Weil ja auch zwei Dinge zusammengekommen sind. Das eine war eben, man hat gegen Teams gespielt wie Union, wie Darmstadt, wie Mainz. Die hatten von Anfang an Probleme. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Und das zweite ist, man hatte halt einen Ciro Guirassy in absoluter Topform. Gleich auf mit Harry Kane. Das heißt, es war von außen immer leicht den Eindruck zu haben, naja, da kommt halt gerade vieles zusammen, ist es ja auch, aber das Ganze stand auf einem so stabilen Fundament, dass es eben durch die ganze Saison durchgetragen hat. Und das hast du dann eigentlich erst sehen können, ich meine, man hat Dortmund zweimal geschlagen und da war es noch, ich glaube, im Ligaspiel war es noch so, dass sich viele dachten, naja, das ist quasi wie in der letzten Saison mit diesem wilden 3:3, wo letztlich damals Dortmund die Meisterschaft verspielt hat in Stuttgart. Ich glaube, da, wo man es wirklich hätte sehen müssen, war das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Dortmund, wo der BVB keinen, und ich wiederhole, keinen Stich gemacht hat. Und dann direkt danach kam ja, und das ist ja dann auch ein nächster wichtiger Aspekt, dann kamen die direkten Duelle. Leverkusen zu Hause und dann Bayern auswärts. Kannst du nochmal über diese Phase in der Saison sprechen?
Ja, also ist generell eine, die sich als sehr wichtig rausgestellt hat, weil das oft das Problem war, auch in den letzten Jahren des VfB, gegen die großen Namen hat man nie performt. Und das war diese Saison ganz anders, ja, hat sich in diesen Spielen zum ersten Mal gezeigt. Auch das Spiel nach Dortmund war dann Leverkusen. Im Pokal hat man zwar verloren, aber du weißt selbst noch, da hat jeder, also jedes Medium in Deutschland hat von einem der besten Spiele gesprochen, dass diesem Wettbewerb die letzten Jahre überhaupt zu sehen war. So, ja, das 1:1 in der Liga gegen Leverkusen genauso. Ja. Und ja, es gab hier und da Ausschläge nach unten, ja, das Bayern-Spiel beispielsweise, aber im Großen und Ganzen eine unfassbar stabile Leistung gegen egal wen, Woche für Woche für Woche und mit eben diesen positiven Ausrufezeichen gegen Bayern 04 zweimal, also Pokal, Liga-Vorrunde, gegen den BVB zweimal Liga-Vorrunde. Das waren dann immerhin, hatte ja, zwei Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage. Ja, normalerweise in der klassischen VfB-Saison sind es einfach 4 Pleiten. Oder wenn es gut läuft, 3 und einem holst du den Punkt in einem Spiel. So, ja. Und da war eine unfassbare Konstanz einfach zu bemerken. Auch so die Thematik, Guirassy hat ja hier mal, hat es mal gezwickt, hat er nicht gespielt oder hat mal kurz nicht getroffen, dann kommt halt der Underf und macht 2 Stück. Da gab es so ein Spiel in Köln, eine Vorrunde, da kommt der Underf rein und macht einfach 2 Hütten. So entscheidet es dann kurz, wenn es halt vorher nicht läuft. Ja? Oder unser Torjäger nicht trifft, den davor, in den ersten Saisonspielen konntest du den ja nachts um 4 wecken, irgendwie ein Blindfold über den Kopf ziehen und ein Bein auf den Rücken binden und hat immer noch 2 Stück gemacht. Also das war unfassbar, teilweise wie eine Playstation sah das aus. Ja? Tore, die du eigentlich an der Konsole erzielst, hat er einfach Woche für Woche gemacht, mit einer traumwandlerischen Sicherheit. Und hat sich dann irgendwann dann doch überall rumgesprochen. Und das ist nicht nur ein Lauf, den die da haben. Da ist wirklich Substanz dahinter.
Ja, also ich weiß noch, dass bei mir das entscheidende Spiel, wo ich mir gedacht habe, boah, also Stuttgart, dem passiert ja wirklich nichts. Das war tatsächlich das letzte Spiel vor der Winterpause dann. Gegen Bayern, dieses 0:3 ausgekontert worden, verdient auch in der Höhe verloren. Und dann Augsburg, aber so dermaßen weggewämst. Also so, dass ja Augsburg auch danach alle am Spielfeld dran standen und auch geklatscht haben, gesagt haben, krass, gegen so einen guten Gegner haben wir diese Saison ja noch nicht gespielt. Ja. Und das war so un-VfB-like im Vergleich zu den letzten Jahren, dass ich mir gedacht habe, also da hat es auch bei mir geswitcht. Man hatte dann natürlich die große Frage noch, wie würde es jetzt ohne Guirassy, weil er dann eben dann beim Afrika-Cup war. Aber ich weiß, dass ich dieses Spiel gesehen habe und mir gedacht habe, also ich sehe jetzt nicht, warum das jetzt nur so viel schlechter sein soll, wenn man da vorne Guirassy rausnimmt, weil der Rest ist ja überragend. Und das hätte der VfB, früher wäre der VfB da irgendwie mit 2 Niederlagen und einem Unentschieden in die Winterpause reingegangen. Aber es ist halt ein neuer VfB.
An dem Abend hätte nur noch gefehlt, dass der FC Augsburg ein Spalier vor der Kabine bildet und einfach applaudiert, während die vom Platz gehen. Der Demirovic, da hat die Aussage, hast du bestimmt auch noch im Hinterkopf, von wegen, ich bin noch nie so hergespielt worden, nicht mal von den Bayern, wie heute Abend. Und einfach nur pure Anerkennung, ja, vom Gegner. Also das ist ja auch in diesem Business leider selten, dass man mal so ehrliche Aussagen zu hören bekommt, ja, dass ein Akteur und ein klar zugibt, er war hier heute unterlegen und konnte einfach nichts tun. Ja, das ist ja meistens so, dass es versucht wird, ja, nicht ganz so deutlich machen zu müssen. An dem Abend war einfach auch, er hätte sich auch nicht hinstellen können und sagen, ja, wir hatten hier heute da und da, daran lag es, so, das war der Knackpunkt. Nee, er hatte einfach überhaupt nichts zu melden. Schon beim Baum machen war es irgendwie gefühlt klar, heute Abend hier nicht. Und auch da wieder diesen Punkt, immer vorher hatten diese Konstanz, diese, wie du sagst, normalerweise geht der VfB in die Winterpause mit so einem, weiß ich, keine Ahnung, mit irgendeiner Rumeierei, ja, die dann irgendwie, ja, sah mal schön gut aus, aber am Ende hat es halt nicht zum Ergebnis gereicht. Und das war einfach nicht mehr da. Der Trainer hat da auch was Gutes gemacht, das hast du auch jetzt in den letzten Wochen nochmal sehr deutlich bemerkt. Zielsetzung. Also es war nie so, dass man hier weit in die Ferne geblickt hat, ja, sondern man hat immer versucht, kurzfristige Zielsetzungen, die dann auch klar zu kommunizieren, nach innen und nach außen, ja, die haben sogar am Anfang mit diesem nur ein Laufthema gespielt, indem der Hoeneß irgendwie Woche für Woche gesagt hat, ja, jetzt sind wir auf der Welle, jetzt reiten wir es ja auch, mal gucken, wie lang es geht, ja, egal welcher verantwortliche Spieler sowieso nicht, aber Trainer, Sportchef sich vor ein Mikrofon gestellt hat, nie war so irgendwie waren Aussagen zu bekommen, die auf einen Horizont geblickt haben, der länger als 2-3 Wochen im Voraus lag. So, ja, da haben wir immer geschaut, wir machen das hier. Der Spruch von Schritt für Schritt und Spiel zu Spiel denken, der ist ja uralt und mega ausgelutscht, aber in diese Richtung haben sie es halt gemacht. Ja, nehmen uns lieber kleine Steps vor, erreichen die und machen den Sockel, die Basis noch stabiler und dann gehen wir weiter und weiter und wir kriegen es auch hin, dass wir Giassi und Katompa, der auch unterwegs war, für die 4-5 Wochen da unten ersetzen. Kein Problem, schaffen wir. Da kommt irgendein anderer, der dann da rauswächst. Auch das war, finde ich, zumindest zum Teil darauf zurückzuführen, dass es eben solche kleine Zielsetzungen waren und eben das Vertrauen des Trainers zu sagen, hey, wenn es die nicht machen oder machen können, dann macht's halt ein anderer. Wir haben halt 28, irgendeiner wird es schon packen. Und so ist auch oftmals also the rise of Maxi Mittelstädt. Also kannst du auch an sowas festmachen. Ja, dass der kommt da für 500.000 Penunzen irgendwie, nimmt da keiner schon aufgrund der Ablösesumme, nimmt den keiner ernst. Mhm. Ja. Und dann, ja, Ergänzungsspieler, Roleplayer, keine Ahnung, ja, irgendein Kaderfüller halt, der im Zweifel mal ein paar Spiele macht. Nee. Nach 7-8 Spieltagen war der plötzlich gesetzt und nach 15 im Kreis der Nationalmannschaft und jetzt fährt er mit zur EM. Und zwar als Starter wird er mitfahren. Wette ich mit dir, mit euch allen, die ihr jetzt hört, der wird starten unter Nagelsmann.
Bei dieser Ligaweit die zweitmeisten Tacklings gewonnen. Maxi Mittelstädt. Hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich gesagt, ja, in welcher Liga?
Ja, genau. Kann ich da auch noch mitspielen in der Liga vielleicht?
Ja, genau. Also zeigt natürlich, wie wenig Ahnung ich habe. Also der Disrespect geht klar gegen mich und ich gegen Maxi Mittelstädt. Aber das ist eben die Entwicklung. Und es hätte aber dennoch, das ist so irre, weil es gab so oft die mögliche Abzweigung, dass es derailt, dass eben die Welle vorbei ist, man trudelt langsam aus und dann wird man halt 5., 6., 7., 8., das wäre ja alles immer noch richtig toll gewesen. Und da gab es ja unter anderem auch den Start dann im neuen Jahr. Man startet ins neue Jahr rein, eben ohne Gerassi, mit einem 1-3 in Gladbach, wo man nach 24 Sekunden 0-1 rückliegt und nach 19 Minuten 0-2. Und dann kommt dieses ganz, ganz seltsame Auswärtsspiel in Bochum, wo wir eine irre lange Unterbrechung haben, wegen der Zaunfahne, die über dem Fluchttor war, dass man auch mit 0-1 verliert. Und da wäre das Potenzial da gewesen, nicht nur, dass man eben dann auch im folgenden Spiel zu Hause gegen Leipzig kein gutes Ergebnis hat, sondern ich finde, da wäre auch das Potenzial da gewesen, sich zu entzweien. Denn andere Teams, könnte ja mal Uli Hoeneß fragen, wie er das so fand, als in Bochum das Spiel unterbrochen wurde von den Bayern-Fans. Die haben sich unter anderem davon entzweien lassen. Aber genau das Gegenteil ist passiert. Die Einheit war da zwischen Fans und Team. Warum?
Hast du eine sehr schöne Überleitung geschaffen, ja, zum nächsten Kernaspekt. Das ist tatsächlich, also selbst diese beiden Spiele und ihre Ergebnisse sorgen in Stuttgart oft dafür, dass halt dann, das wird gemurrt, es kommen vielleicht hier und da sogar erste Pfiffe. Nichts davon war der Fall. Dann diese ewige Spielunterbrechung und die hätten allen Grund gehabt, die Verantwortlichen, die Spieler, zu sagen, hey, unsere Fans haben uns dieses Ding gekostet, dieses Spiel. Stattdessen stellt sich Undaf hin, ich weiß auch nicht, was der Schiedsrichter da will. Das Tor war doch offen, was wollen die ganze Zeit? Ja, da war doch nichts. Wir hätten ganz normal weiterkicken können. Jeder hier hat das gesehen. Das Ding war offen, mehrfach. Ja, Und diese Symbiose, die sich da ergeben hat, die wurde rund um dieses Spiel deutlich, aber auch in allen anderen, Gelegenheiten, wo man darauf abheben konnte, wurde immer gesagt, hey, die Fans, die tragen uns, die pushen uns Woche für Woche. Da gab es so ein Spiel, zum 2-1-Sieg in Darmstadt. Also trockenstes Brot, Bundesliga-Brot, ja. Darmstadt versucht alles, hatte auch so seine Möglichkeiten. Aber dann ist da ein Auswärtsmob dabei, der halt in, keine Ahnung, 2.500 Leute, die 90 Minuten lang dermaßen Vollgas geben und dieser Mannschaft dann halt helfen, über diese Phasen zu kommen, wo halt gerade nicht alles funktioniert, die Pässe sitzen nicht, keine Ahnung, das ist ja auch logisch, man kann nicht 34 Spieltage Topleistung bringen. Und immer wenn es diese Momente gab in den Spielen, waren die Fans halt da. Und diese Mannschaft, die Spieler, die haben das gutiert, sie haben das in ihren Aussagen immer wieder zum Thema gemacht, sie haben es aber auch gelebt. Ich weiß zum Beispiel, dass ein Ersatztorhüter, der Fabi Bredlo, der auch so 4-5 Spiele gemacht hat für Nübel in der Saison, der hat einen exzellenten Draht zur organisierten Szene. Der ist da mit denen gut vernetzt und hat so immer wieder auch Bälle, also symbolische Bälle, die aus der Fankurve kamen, in den Mannschaftskreis zurückgespielt. Ja, da war also schon immer so ein bisschen was da, der einfach eine Verbindung, ein Draht, und der wuchs dann irgendwann. Und für mich, das Auswärtsspiel in Hoffenheim, Alter. Also das ist einfach, da fahren offiziell
in Anführungszeichen.
Ja, genau. Offiziell waren das 16. Also Leute, die dabei waren, sagen, das können nicht nur 16 gewesen sein. Ja, und ich meine, die nehmen dieses komplette Dorf ein. Ja, dieses Stadion, auch in Augsburg jetzt vor kurzem war es nochmal so. Also Auswärtsspiel in Augsburg, Freitagabend wie üblich. Man spielt ja anscheinend nur Freitagabends in Augsburg. Ja, gar keine andere Gelegenheit, wo man da spielen darf. Jedenfalls auch da fahren halt unfassbar viele Menschen mit und machen diese Stimmung. Also ich habe das nur vom Fernseher gesehen, aber ich habe keine Augsburger da gehört. Ja. Mhm. Und die Auswärtsfahrertabelle spricht Bände. Zum ersten Mal, seit es die gibt, seit ich die kenne, führt die der VfB an mit 5.500 Zuschauern. Es gibt keine andere Bundesliga-Truppe, die mehr Leute mitbringt offiziell. Klar, da spielen diese Hoffenheim-Spiele mit rein und so, ja, aber muss da erst mal hinbekommen. Ne? Und dann dieses Lied, dieses nach all der Scheiße geht's auf die Reise-Ding, das ist auch so, schon Anfang der Rückrunde war das da, plötzlich da und ging nicht mehr weg. Ja? Mhm. Und du siehst die Spieler, die Ersatzspieler auf der Bank sitzen und mitsingen. Also
sogar in Darmstadt und auf dem Gerassi beide mit Eispackung auf ihren Schenkeln, ja, und singen aber dieses Lied mit.
Ja. Also da ist einfach eine krasse Bindung da und die kann dich einfach über schlechte Momente tragen. Das ist so. Jeder, der mal Sport gemacht hat, weiß das, wenn du Fans dabei hast oder, keine Ahnung, deine Familie draußen sitzt und dir dazu guckt, dann hilft dir das in gewissem Maße. Ja. Und wenn es halt nicht nur 2-3 Familienmitglieder sind, sondern 2, 3, 4, 5, 8.000 jede Woche auswärts und daheim 60 oder abzüglich Fanblock, Auswärtsblock sind es dann 55, 54.000, das hilft dir einfach. Ja. Also, und es gab so viele Spiele, wo du gemerkt hast, okay, den läuft's halt nicht. Und dann gab es entweder den Impuls von der Kurve oder von den Tribünen, die Mannschaft in Feuer zu setzen, oder andersrum, dass halt irgendein gewonnener Zweikampf, eine Grätsche, keine Ahnung, Carasso macht irgendeinen an der Auslinie weg, ja, so, und plötzlich zündet diese Szene die ganze Hütte an. Und danach war klar, okay, jetzt kommen sie ins Rollen und dann gibt's wenig, was sie noch aufhalten kann.
Ja, in der Auswärtstabelle, also jetzt nicht von den Fans her, sondern von den Punkten her, Zweiter hinter Leverkusen, heimstark ja sowieso. Da gab es eben unter anderem dann eben direkt nach diesen zwei Spielen, die ich angesprochen habe, 5-2 gegen Leipzig. Leipzig keinen Stich gesehen. Und ich glaube, an die Heimspiele erinnern sich auch viele, weil das waren ja wirklich, man sagt das im Sportjournalismus oft, das ist ein Fest, aber das war ja irgendwann wirklich so. Und dann irgendwann war ja sogar das Stadion fertig. Also dann war ja alles perfekt. Aber woher kommt denn das? Also man mag das ja kaum glauben, wenn man alte Royalsegmente zum VfB sich anguckt, da wurde mir noch der Begriff des Bruddlers erklärt und dass eben auf der Haupttribüne gerne mal auch gemotzt wird und das sogenannte, Zitat, schwierige Umfeld wurde so oft genannt, da manche befreundete Podcasts
haben. Es gab T-Shirts, Max. Oder es gibt sie, glaube ich, immer
Tassen,
noch.
Genau.
Und Tassen, ja.
Also woran Woran liegt das, dass das jetzt in dieser Saison, auch in den Phasen, in denen es mal eben gerade nicht so lief, alles nicht da war?
Ganz genau kann ich dir natürlich nicht sagen. Aber ich habe eine ziemlich eindeutige Vermutung. Das ist die Art und Weise des Spiels und wie es gespielt wurde. Wenn eine Anhängerschaft merkt, okay, diese Jungs, die das da mit unserem Trikot da unten versuchen, die wollen das unbedingt. Sie auch wenn es mal nicht funktioniert, sie versuchen es weiter so. Sie bringen die richtigen Argumente ein. Die Trainer heutzutage nennen es gerne Basics, ja? Also Laufbereitschaft, Einsatzwille, einfach Herz, Leidenschaft, Emotion. Sie können das transportieren und dazu on top kommt noch die Art und Weise des Fußballs. Du hast dieses Spiel gegen Leipzig angesprochen. Das beste Tor an dem Abend hat nicht gezählt. Das hat der VAR kassiert. Da gab es einen doppelten Doppelpass zwischen Führich und Guirassy. Das Ding war ein Gemälde, Mann. Das war dieses ganze scheiß Tor war ein Gemälde. Und nur Köln hatte halt was dagegen, weil irgendein Finger und Fußnagel von Guirassy über der Linie, was weiß ich, keine Ahnung.
Ich habe irgendwie das Gefühl,
bitte heute keine
Wahrheit. Du magst diese Schwarz-Weiß-Entscheidung nicht, aber ja.
Und diese Tore haben einfach, da kannst du nur, ich habe Leute gesehen, die neben mir auf der Pressetribüne saßen, erfahrene Schlachtrösser dieses Business, die schon alles Mögliche gesehen haben, die haben nur noch den Kopf geschüttelt. Die haben gesagt, das gibt's doch nicht. Du kannst doch, also wenn du dir das hättest aufzeichnen wollen in irgendeinem Skript, in irgendeinem Ausbildungslehrbuch, sonst was, dann musst du genau das so nehmen. Ja? So, bitte. Kennst du diese Vesper-Brettchen von Elf Freunde, gibt es die, glaube ich, im Shop,
ja,
noch, wo so berühmte Spielzüge drauf sind, ja, das Tor von Götze in Brasilien und so weiter. Das hättest du denn beim VfB jede Woche zweimal so ein Brettchen machen können, so, ja. Und also irgendwann hast du dann aufgehört, dich noch drüber zu wundern. Das hatten wir ganz eingangs der Sendung. Du hast einfach nur noch gemacht. Also, okay, das ist halt anscheinend, können die das jetzt. Und sie können es nicht nur einmal, sie liefern es einfach jede Woche. So, ja? Also muss man damit umgehen. Ja? Scheint ganz gut zu laufen bei denen da unten.
Und das ist das auf dem Feld. Und davon waren ja viele begeistert, nicht nur VfB-Fans. Und dann würde ich aber gerne noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, nämlich die Außendarstellung. Die Frage ist ja, und du hast es auch schon angerissen, wie man immer drüber geredet hat. Kann es sein, dass die geheime Superheldenfähigkeit von Sebastian Hoeneß gar nicht nur ist, diese Taktik zu entwickeln und sie umzusetzen in der täglichen Arbeit mit seinem Team, sondern nach außen hin in einer Mischung aus Demut, aber trotzdem Erwartungshaltung zu kommunizieren. Also er hat ja immer wieder diese kurzfristigen Ziele gesetzt. Er hat sich aber auch nie hingesetzt und wollte sich feiern lassen. Er hat immer klar gemacht, wir haben noch nichts erreicht. Aber zumindest meinem Eindruck nach, ohne die üblichen Phrasen zu verwenden. Also kann es sein, dass mindestens genauso wichtig oder vielleicht leicht drunter unter der taktischen Leistung eben diese rhetorische Leistung von ihm steht?
Da habe ich ehrlich gesagt noch nie genau darüber nachgedacht. Das ist ein guter Punkt. Jetzt, wo du das sagst, also es ist tatsächlich so gewesen, dass man immer, auch in den Pressekonferenzen, ich habe sehr viele Spieltagspressekonferenzen gemacht, sowohl Postgame als auch Pregame, du hast immer diese Klarheit war da.
Die, genau.
Also der hat immer die Situation einfach also beschrieben, was ist, ohne jetzt da groß zu lamentieren in jedwede Richtung oder irgendwie Hochtrabendes zu versprechen oder zu erwarten oder sonst was. Er hat es einfach immer sehr, sehr klar gemacht und gefühlt versucht, einfach jedem so ein Stück weit Fußball zu erklären, ohne das jetzt oberlehrerhaft zu machen, sondern halt, das ist halt, also so und so kann es funktionieren, zumindest meiner Meinung nach, wenn wir das und das in der Lage sind, auf den Platz zu bringen, können wir das und jenes davon bekommen. Und das ist ein guter Punkt, Max. Ich habe da echt noch nicht so genau drüber nachgedacht, aber das könnte schon so sein, ja.
Also lass dir das von jemandem sagen, der sich viele andere Spieltags, vor allem Pressekonferenzen sieht. Da ist mir Sebastian Hoeneß, wie übrigens vorher, aber auch Pellegrino Matarazzo schon, der hatte auch eine sehr ehrliche Kommunikation. Da waren halt einfach nur die Ergebnisse und die Themen waren ein bisschen weniger
erfreulich. Ja.
Aber das ist eben ganz auffällig. Und vor allem, was ich eben so interessant fand, war, dass Sebastian Hoeneß fast so mit einem Augenzwinkern schon immer gesagt hat, klar will ich Champions League spielen, aber er hat es halt nicht gesagt in Worten. So, er hat halt immer so Dinge gesagt, das hast du ja auch schon angesprochen, er hat immer so gesagt, na, jetzt wollen wir erstmal die nächsten 2, 3 Spiele, liegen große Aufgaben vor uns und klar, und es gibt immer noch Bereiche, da müssen wir uns steigern, aber ja, jetzt läuft's gerade gut, ein paar Verletzte haben wir wieder, aber das kriegen wir alles hin. Also er hat immer so, ohne zu sagen, ich will den bestmöglichen Erfolg und das muss die Champions League sein. In jeder anderen Saison hätte es die Meisterschaft sein können. Das ist natürlich der einzige Wermutstropfen, der über dieser Saison liegt. Aber er hat das, finde ich, schon sehr, sehr clever gemacht und so, dass man als Journalist und Journalistin dann schon drüber berichten konnte und eben nicht nur Phrasen hingelegt bekommen hat, aber keiner von denen konnte schreiben, Kampfansage, Hoeneß will Bayern abfangen.
Genau.
Dabei hat er es zwischen den Zeilen eigentlich immer gesagt.
Natürlich hat er das, ja. Ich hab's irgendwann sogar mal kommentiert, also es gibt zu jedem Spiel gibt's immer einen Kommentar von uns aus der Redaktion und ich hab einmal tatsächlich geschrieben, jetzt ist mal Zeit, dieses schwäbische Understatement endlich mal ad acta zu legen. Jetzt mach doch mal, guckt euch doch mal an, was ihr da spielt. Jetzt sagt endlich mal klipp und klar und deutlich, was wir haben wollen hier. Ja, hat er nie gemacht, auch wohlgewohnt hat er es nie gemacht. Ja, die haben bis zum Schluss immer natürlich mit der Thematik gespielt, ja, aber nie die Klappe aufgerissen, auf Deutsch gesagt, dass man ihnen nachher hätte vorwerfen können, was wir Journalisten natürlich dann als erstes gemacht hätten. Guck mal, da haben sie ja wieder den Mund zu voll genommen. Ja? Und das war gut, hat uns auch, also uns als, sag ich mal, diejenigen, die Bericht erstatten über sie Woche für Woche, natürlich auch ein Stück weit gefuchst. Ganz einfach gebe ich ganz offen zu. Ich will nicht wissen, wie oft der Bild-Zeitungskollege oder die beiden, die sitzen meistens neben mir in der Pressekonferenz, wie oft die versucht haben, aus dem irgendwas rauszubekommen, was eine Schlagzeile hergibt. Und er hat einfach nicht mitgespielt. Er hat aber trotzdem klipp und klar gesagt, was hier eigentlich Sache ist.
Ja, er hat ja schon gesagt, er will auf den Zaun. Er hat halt nur gesagt, aber ganz am Schluss, wenn wir wirklich was, dann gehe ich auf den Zaun. Das ist typisch Sebastian Hoeneß.
Komm erst auf den Zaun, wenn wir was erreicht haben.
Ja. Und es kam so. Und da wusste er ja noch gar nicht, dass man ja Zweiter wird und die Bayern noch abfängt, obwohl man es vielleicht schon hätte ahnen können. Denn es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, nämlich es gab durchaus die Momente, da hätte Unruhe reinkommen können und das vielleicht auch irgendwie der sehr gut geölten Maschine noch ein bisschen Körnchen in die Zahnräder werfen. Aber ein paar davon haben wir schon angesprochen, die keine Rolle gespielt haben. Verletzungen haben keine große Rolle gespielt. Da hatte man auch Glück auf den entscheidenden Positionen, glaube ich, in dieser Saison. Afrika Cup war kein Thema. Aber eben auch sowas wie, was man ja häufig sieht bei Teams, die vorher schlecht waren, die besten Figuren des Vereins, vielleicht auch inklusive Trainer, die sind ja sowieso wieder weg. Und da sind wir jetzt bei deinem letzten Aspekt, nämlich die frühzeitigen Verlängerungen von Schlüsselspielern und auch des Trainers.
Genau. Du hast im Endeffekt alles schon genannt, was wirklich wichtig ist in diesem Kontext. Jegliche Form der Unruhe, die hätte aufkommen können oder von außen heran oder hereingetragen hätte werden können, die gab es nicht, weil eben diese Vertragsverlängerungen vorzeitig, langfristig zum Teil, klar mit Klauseln erkauft. Das ist halt den Kompromiss, den sie in Stuttgart gehen müssen. Aber das hat jegliche Diskussion im Keim erstickt. Ja. Und also ganz ehrlich, wenn was war das? Das waren ein Hiroki Ito, Waldemar Anton, Pascal Stenzel, okay, Ergänzungsspieler, aber ganz, ganz wichtig, also Mannschaftsrat und Meinungsführer in der Truppe, Enzo Mio, Chris Führig, ja, also das sind halt auch nicht irgendwelche Namen. Und normalerweise in den letzten Jahren, wenn es im VfB, Führig war da schon Nationalspieler, der hat da schon sein Debüt gefeiert gehabt in dieser USA-Reise, die sie da gemacht haben. Normalerweise in den letzten 10 Jahren VfB Stuttgart, wenn es so einen Spieler gab, kannst du an einer Hand abzählen, wenn überhaupt, der es mal geschafft hat, Nationalspieler beim VfB zu werden, dann konntest du davon ausgehen, dass der halt ins nächste Taxi steigt und irgendwo hinfährt. Ja? Aber beim VfB bleiben wird er nicht. So, ja? Und jetzt das. Und das ist, hat Aussagekraft sowohl nach innen als auch nach außen. Also nach außen, klar, mediale Unruhe, keine Chance. Ne? Andere Vereine, Manager, sonst was, baggern, keine Chance. Aber halt auch nach innen. Ja? Wenn so ein Spieler wie Sergio Gerassi bleibt, wenn ein Enzo Mio verlängert, ein Chris Führig, dann sagt das den anderen 20 im Kader halt auch, oh Moment mal, die haben hier was vor. Die gehen ja nicht von Bord, nur weil sie für sich selbst das persönlich nächste Ziel anstreben, den nächsten Schritt, das nächste Bankkonto in der Schweiz, was weiß ich. Ja, das ist offensichtlich nicht ihr erstes Ziel. Was heißt das? Das heißt, wir als Gruppe, da ist Vertrauen da von diesen Personen in uns als Gruppe. Sie wollen offensichtlich mit uns allen noch weiter machen. Und das ist auch die Thematik bei Serhou Guirassy jetzt wieder, ja, weswegen ich vorhin schon gesagt habe, ich wäre mir nicht so sicher, ob der sofort das erstbeste Angebot annimmt und von der Fahne geht. Ja, abwarten, klar, logisch, aber das war diese Aussagekraft dieser Vertragsverlängerung, und die war immens und hat die Mannschaft natürlich auch, ich will nicht sagen, ein Stück weit getragen, aber sie hat ihr ein Ruhe gegeben. Ja, die Diskussionen, die man nicht führen muss, sind gute Diskussionen, ganz logisch. Ja, und deswegen konnte einfach kein Staubkörnchen da irgendwie reindringen, das irgendwie diese Rädchen zum Knirschen gebracht hätte.
Und es beinhaltet ja auch den Trainer. Ich krieg's gerade zeitlich nicht mehr hin. Wann hat sich nochmal Sebastian Hoeneß dazu geäußert? Weil ansonsten säße er jetzt bei Bayern als Alternative Nummer 2, 3 oder 4.
Woche für Woche. Ich glaube, der wurde in den letzten 7 oder 8 Wochen mindestens 4-mal gefragt. Vor und nach den Spielen. Von welchem Medium kannst du dir denken? Mhm. Was er denn jetzt gedenke zu tun? Nachdem Tuchel hü hot Absage 1, 2, 3, 5, 38 bei Bayern München, ja. Dann, das war Woche für Woche, wurde das versucht zum Thema zu machen. Und er war dann irgendwann war er mal stinkig. Er hat gesagt, ich habe das jetzt die letzten 3 Wochen beantwortet. Was wollt ihr denn von mir? Ja. Ja, und dann gab es noch eine Aussage, die im Kontext mit seinem Onkel auch, die wurde ehrlich gesagt nicht so groß gemacht, wie sie gemacht hätte werden können, aber es gab die Aussage von Uli Hoeneß, der gesagt hat, der FC Bayern ist nicht dafür gemacht, weiter zu werden. Und es war auch in diesem Kontext, was machst du denn mit deinem Neffen? Kommt er jetzt oder kommt er nicht? Und dann hat Sebastian Hoeneß irgendwie angesprochen darauf, eine Woche oder so später gesagt, wer sagt denn, dass sie überhaupt Zweiter werden?
Mhm, ja. Stimmt.
So, und seit gestern wissen wir, also seit dem 34. Spieltag wissen wir, der eine hat gejinxt, der andere nicht.
Und Dennis Undorf wusste es schon die ganze Zeit.
Ja, richtig. Ja.
Aber war das vielleicht dann so ein wichtiger Punkt auch was solche Themen angeht, wie eben die Verbundenheit zu den Fans? Weil es war ja am 8. März, als bekannt gegeben wurde, sein Vertrag wird verlängert bis 2027. Ja. Und das war das Freitagabendspiel zu Hause gegen Union, wieder ausverkauftes Stadion, also in dem Rahmen, wie es damals ausverkauft werden konnte. Es war ja noch nicht komplett fertig, glaube ich.
Ja.
Aber ich weiß noch, also alle VfB-Fans, die ich kannte, die gingen schon vor diesem Spiel auf Wolken. Und man hätte diese Partie 0-8 verlieren können gegen Union. Es wäre allen egal gewesen. Das war so das Signal.
Das ist halt, du weißt doch, wie Fans funktionieren. Das ist das Wesen Leidenschaft, die Anhänger entgegenbringen, die ist im Wesentlichen emotionsgetrieben, logischerweise. Und wenn dann solche Nachrichten kommen, dann wird da auch mal gerne negiert, dass irgendwann in irgendeiner Zukunft werden die Mechanismen dieser Branche greifen. Aber das ist ja dann in dem Moment vollkommen irrelevant für diejenigen, die auf diesen Wolken gehen. Ah, guck mal, der Basti, unser Basti, ja, bleibt bei uns und so, ja. Unser Serhou, bleibt bei uns. Unser dies, unser das, ja. Das ist doch klar, dass das natürlich dann ja, sich multipliziert und irgendwo dann zu einer Verbundenheit natürlich beiträgt. Ganz klar.
Also es ist einfach eine bemerkenswerte Rückrunde gewesen, dann eben auch mit den ganzen Nationalteam-Berufungen. Dann, also es gab erst quasi dieses Union-Spiel, wo am Vormittag, glaube ich, bekannt wurde, okay, Sebastian Hoeneß verlängert seinen Vertrag. Dann hat man natürlich gewonnen gegen Union. Dann gab es dieses Heimspiel in Sinsheim. Und ich glaube, am Tag vor der Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß war doch schon die Kaderbekanntgabe, wo klar war, okay, der größte Block im Nationalteam im Deutschen, das sind jetzt in Zukunft VfB-Spieler, gewöhnt euch dran. Und dann kam die Länderspielpause. Dann haben die ja auch noch Mittelstädt, schießt dieses Tor gegen die Niederlande. Und das ist ja, also ja alles gar nicht auszuhalten, ehrlich gesagt. Das ist ja total.
Ja, richtig. Also irgendwann wurde zu viel der Höhepunkte, als dass du die Einzelnen noch so wahrgenommen hast, wie sie eigentlich wahrzunehmen, wie sie es gehört hätte, sie wahrzunehmen. Ja, aber es wurden so viele, dass irgendwann so, okay, gut. Ja, ich habe auch, ja, wir kommen nachher nochmal dazu. Ihr habt mich ja auch gebeten, ein GIF auszusuchen. Ja, ja. Das spielt in diesem Kontext eine Rolle, ja, weil, jo, ist dann so, ne, aber es war wirklich bemerkenswert teilweise und immer, jedes Mal, wenn es du gedacht hast oder wenn es irgendjemand anders geunkt hat oder jetzt müssen sie doch mal, jetzt musst du doch mal irgendwie aufhören, jetzt kommt der Einbruch, der Downfall, Ja, nach diesen zwei Pleiten zum Jahresstart gegen Gladbach und Bochum gab es so eine Downfall-Diskussion in sozialen Netzwerken. Ja, jetzt muss es kommen.
Aber von anderen geführt, nicht von VfB-Fans.
Richtig, natürlich wurde die von anderen geführt, ja? Aber es kam halt nicht. Es kam nicht. Ja? Und im Gegenteil, es gab eben eher Ausschläge in die andere Richtung, noch unnöcher.
Es ist schon wirklich faszinierend, diese Saison. Aber, und da muss ich jetzt so ein bisschen Wasser in die sehr gut schmeckende Suppe gießen, beziehungsweise du sagst...
Geisburger Marsch bitte, in Schwabenländle in Stuttgart isst man Geisburger Marsch, sehr wichtig. Ja.
Gut, Suppe was auch
mit
immer.
Mit viel Einlage. Ja.
Wie groß ist die Gefahr, dass man jetzt im Fall des Erfolgs vielleicht sich finanziell überhebt? Denn der VfB ist immer noch kein wirtschaftlich konsolidierter Verein. Auch da gab es Bewegungen, das berühmte Weltmarkenbündnis, das reingekommen ist.
Ja.
Aber wenn man Verträge verlängert, du hast schon gesagt, Ausstiegsklauseln sind natürlich einer der Gründe, mit denen man da dann so eine Vertragsverlängerung auch anstoßen kann, weil dann auch die Spieler weniger zu verlieren haben. Aber siehst du da eine Gefahr, dass man jetzt im Zeichen des Erfolgs sich da vielleicht verhebt?
Selbstverständlich. Also da werden nun mal die größten Fehler gemacht. Das ist überall so, nicht nur beim VfB Stuttgart, das ist kein Alleinstellungsmerkmal dieses Standorts, sondern es ist gang und gäbe, dass im Erfolg die größten Fehler gemacht werden. Diese Champions-League-Falle ist ein geflügeltes Wort hier in Stuttgart. Ja, die gab es mal und die hat den Club diese letzten 10-12 Jahre einfach gekostet. Ja, mit ein paar anderen Sachen noch on top, aber dass der VfB also nach der Meisterschaft noch bis 2010 hat man ja Champions League gespielt und hat dann halt da Kader unterhalten und Geld ausgegeben in einer Art und Weise, das halt alles leergeräumt hat, was in irgendwelchen Festgeldkonten war, wenn es da ehemals welche gab. Und ich meine, also das ist jetzt auch kein allzu großer Hot Take. Man muss ja nur nach Köln gucken, wo Herr Wehrle die letzten Jahre gewirkt hat, wie deren Kassen aussehen. Dann wer war denn Finanzvorstand da? Ja, und also ich meine, der hat das, aber auch da, ich würde nicht mal unbedingt dem Alex Wehrle einen großen Vorwurf machen. Das ist ja nun mal dieser, scheint ein Urinstinkt dieser Branche zu sein. Immer Geld, neues Geld, frisches Geld. Unser Kamin braucht frisches Futter. Ja, die jagen das ja einfach nur durch. Ja. Und das wird auch beim VfB in gewissem Maße passieren, was man bisher aber positiv in dem Kontext notieren kann. Die drei noch nicht offiziell bekannt gegebenen Neuzugänge, Diehl, Keitel und Woltemade, alle ablösefrei. Ja, das sind Breitenspieler, das ist keiner dabei, der sofortigen Startelf-Anspruch mitbringt, aber trotzdem ablösefrei, entsprechend kostengünstig. Und auch in den letzten Tagen haben sie jetzt Sterju fest verpflichtet, 2 Millionen Ablöse, der kostet nicht viel im Unterhalt. Just vor der Aufnahme hier am Sonntagmorgen hat Jamie Leveling wurde offiziell kommuniziert, ist jetzt bis 2028 gebunden, 5 Millionen festgeschriebene Ablöse waren das wohl in der Kaufoption an Union Berlin geflossen. Das sind nicht die ganz großen Dinger. Ja, man muss auch, finde ich, das macht man viel zu selten in diesem Transfer oder bei der Bewertung von Transfers. Man sollte nicht immer nur die Ablöse sehen, sondern man muss das Paket sehen, das dahinter steht. Denn das Paket ist halt Ablöse, Signing-Fee, Handgeld plus Vertragslaufzeit und die jeweiligen Grundgehälter. Das ist das Paket. Ja. Zum Beispiel also ein UNDAF, der wird jetzt, sollte etwas klappen, arbeiten alle Seiten sehr intensiv dran, der wird halt im Paket 50 Millionen Euro kosten. Ja. Das ist die Ablöse, Signing-Fee und dann musst du dem jungen Mann halt noch für 4 Jahre mindestens 4 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Ja. Und jetzt rechnest du das mal zusammen. Dann kommst du auf so eine Größenordnung. Ja, da ist ganz schnell die 5 vorne dran an dieser Millionensumme. Und deswegen kann man bis jetzt, ja, Stand jetzt, Niko Kovac Voice, kann man sagen, es ist so, dass sie da offensichtlich aus Fehlern der Vergangenheit dahingehend gelernt haben, sie nicht nochmal machen zu wollen. Das ist, wie gesagt, jetzt so festzuhalten, wie es dann am 1. September aussieht, können wir da nochmal besprechen, wenn du mich nochmal einlädst, aber aktuell ist es schon so, dass sie sehr genau gucken, ja, und das ist gut.
Und weiß man, wie sie es da in der Gehaltfrage angehen? Sind es dann leistungsbezogene Verträge? Ich meine, es ist schwierig, sowas rauszufinden. Ich weiß jetzt auch, dass man da auch, also konkrete Summen hört man fast nie. Also man hört sie schon, aber bestätigt kriegt man sie nie. Deswegen kann man da nicht öffentlich drüber sprechen. Aber hat sich da Fabian Wohlgemut mal zu geäußert oder jemand anders aus dem Verein?
Nein, also es gibt, ich kenne die Gehaltspyramide, wenn man so möchte. Über die kann ich sprechen, das ist belegt nach all den Informationen, die ich habe, und die endet halt so bei 3,5 Millionen Euro aktuell an Jahresgehalt.
Und wer thront auf der Pyramide?
Der heißt Gerhard Hiedemann. Ja. Ne? Mhm. Noch. Ne? Und kurz danach kommen dann, sag ich mal, Spieler wie Anton, wie Führig und so weiter. Ne? Dann gibt es eine Kategorie drunter, die da ist noch so, da steht noch der zwei, die zwei vor der Komma, vor dem Komma. Und dann gibt es die Kategorie unterhalb zwei. Ja, wo dann auch aber Abstufungen noch da sind, bis hin zu, keine Ahnung, Jugendspielern oder Talenten, die dann kommen und so weiter. Also da achtet man schon drauf. Man kann natürlich jetzt aber auch davon ausgehen, dass durch die Champions League-Thematik Anpassungen da vorgenommen werden müssen, zum Teil. Ja. Aber ja, man kann ja, das machst du ja auch immer gerne, in offiziellen Zahlen, die die DFL beispielsweise liefert, entsprechende Dinge nachlesen. Und der Standort Stuttgart war noch nie ein günstiger, was den Unterhalt angeht. Ja. Aber wir werden da natürlich in der Kategorie, also das war ja jetzt auch schon so, obwohl sie fast Absteiger waren, waren die, die Kaderkosten waren so irgendwo zwischen 5 und 8 so im Liga-Vergleich. Das wird sicherlich nicht weiter runtergehen. Ja,
also Platz 5 und 8, muss man dazu sagen.
Ja, ja, Platz 5 und 8, genau.
Der hat schon immer sehr gut bezahlt.
Mhm. Richtig, genau. Und das wird auch weiterhin so sein müssen, in Anführungszeichen, weil eben Champions League. Aber dann ist eben auch die Frage, die kennen diese Thematik sehr, sehr gut. Auch Werle war damals ja noch im Club. Der hat das ja damals live miterlebt, diese Champions League-Zeiten, und hat gesehen, was Horst Held da, glaube ich, war es noch, der teilweise einfach mit dem Schublade Richtung Kamin gefahren hat, ja, und das, denke ich, wird ihnen nicht nochmal passieren. Aber sie werden schon schauen, dass da eine entsprechende Umwälzung da ist. Ja. Da sind sie ja ein Stück weit auch gezwungen. Und ich rede explizit nicht nur von der Mannschaft, es gibt natürlich auch noch eine AG, ja, also da wird halt auch werden auch Dinge passieren, ja, Mitarbeiterstab, die Staffs der einzelnen Leistungsmannschaften bis runter zu U17, die sind auch mittlerweile sehr groß, ja, sind eigene Mannschaften quasi. Ja, die jetzt kürzlich haben sie jemand eingestellt für Internationalisierung, ja, einen Top-Direktorenposten. Dann jetzt erst letzte Woche, es gibt jetzt eine Pressesprecherin für Internationales, ja, also alles, was nicht Schwäbisch oder Deutsch ist, ja, kommt jetzt bei einer Dame an, ja,
und auf ihren Schreibtisch.
Ja.
Stuttgart International.
After all this shit, ja, genau, richtig. Und so, es wäre der erste Verein, der in so einer Situation wirklich auf den letzten Heller und Penny guckt. Ja, das werden sie sicherlich nicht tun, aber ich wage aktuell daran zu glauben, dass sie auch nicht mehr die Fehler der Vergangenheit nochmal 1:1 so machen werden.
Also es ist sehr zu hoffen. Ich habe vor einer Weile mal mit jemandem gesprochen aus der Branche, und der hat zu mir gesagt, wenn du eben so einen Einmalerfolg hast, der auch finanziell sich auswirkt, also eben Champions League Qualifikation oder Europa League Qualifikation, dann musst du im Grunde alle deine Verträge im Bestfall so gestalten, dass du in 2 Jahren, wenn man diese Einmaleinnahmen nicht mehr hat, genau locker hinkommt mit allem. Also sprich, du musst es über eben leistungsbezogene Einmalzahlungen machen, über Boni, über irgendwelche Prämien, und darfst dann aber auch nur das verballern, was du sicher kriegst, nämlich das TV-Geld und alles andere, nämlich wenn du ja auch gewinnst in der Champions League, kriegst du ja auch pro Sieg und so weiter, kriegst du Geld. Da kann man dann quasi so, das verteilt man dann quasi so wie früher halt im Umschlag. Man kriegt es von der UEFA und gibt es dann weiter.
So ist es. Man macht nur noch den Briefkopf vielleicht drauf. Ja. Auf das Papier, in dem man die Kohle einschlägt. Das ist so. Es ist einfach der Realität, der man sich da stellen muss in dieser Branche. Und was man definitiv ausschließen kann, ist, dass sie diesen Union-Fehler machen. Ja, Union hat, glaube ich, gar nicht mal so viel, also die finanzielle Belastung von Union Berlin durch diese Transfers, die sie da getätigt haben, die ist, glaube ich, gar nicht mal so hoch einzuschätzen. Viel höher ist einzuschätzen, dass die einfach ihren Weg verlassen haben. Die haben keine Spieler geholt, die Urs Fischer Fußball spielen wollten oder konnten, ja. Und Und dadurch kam die in so eine Spirale rein. Ja. Und ich glaube, sowas wird unter Wolfgang Hoeneß nicht passieren. Ja. Weil die ganz genau wissen, wozu das führen kann, aber eben auch ganz genau wissen, was sie wollen, was sie für Leute brauchen. Ja. Für Spieler, um das zu spielen, was sie spielen können. Am spannendsten für mich, was ist, jetzt finde ich echt fußballerische Weiterentwicklung in dem Gesamtkontext. Die müssen es schaffen. Also sie werden halt nicht gegen jeden Champions League Teilnehmer, Gegner so spielen können, wie sie es jetzt in der Liga tun. Das wird nicht funktionieren. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, zumindest, dass sie im Bernabeu so antreten, wie sie jetzt hier Augsburg und sonst wen den Hintern versohlen gerade. Und das dafür braucht es einen Plan B. Dafür braucht es halt klare Handhabe und auch Spieler, die dann dafür einzusetzen sind oder einsatzfähig sind. Und das wird jetzt wirklich sehr, sehr spannend. Also wird ein nicht so entspannter Transfersommer wie der letzte, den wir heute schon besprochen haben, von wegen frühzeitig ja. Und so weiter. Da ist ein bisschen mehr zu tun jetzt.
Ja, interessant, weil genau diesen Punkt hat Benny Grund im Taktiksegment zum Rasenfunk Royal auch schon über den VfB gesagt. Er hat gesagt, dass das eine, was man noch nicht so gut kann, ist Verteidigen im tiefen Block, wenn man richtig lange unter Druck steht gegen richtig gute Gegner, weil man ja. Da eben auch gar nicht die entsprechenden Spieler im Kader hätte.
Ja.
Und andererseits verpflichtest du halt dann Spieler für einen Wettbewerb und für ein paar Spiele in diesem Wettbewerb, der dann auch wieder vorbei sein kann. Also genau da wird es ja quasi schwierig.
Richtig, da wird es sehr spannend. Auch was sie auch überhaupt nicht mögen, ist, wenn man mit langen Bällen gegen sie agiert, können sie überhaupt nicht brauchen. Hat auch mehrere Gegner in dieser Saison haben sich das zu einem Stilmittel gemacht, das ihnen wirklich wehgetan hat. Heidenheim beispielsweise. Ja. Lange Bälle, Standards, da sind echt Themen. Ja. Aber wie gesagt, es wird ist noch eine Weile hin bis zum 1. September. Mal schauen, was passiert.
Ja, und ich muss sagen, ich fand da schon einen interessanten Fingerzeig, in welche Richtung es gehen könnte. Aber dann irgendwie doch nicht, war Mo Dahoud, der eben im Winter kam. Extrem lauter Jubel unter vielen VfB-Fans. Und ich dachte mir damals so, das will ich jetzt erstmal sehen, wie der da reinpasst, weil Mo Dahoud für mich eher so einer ist, der den Ball trägt und Hoeneß braucht ja welche, die den Ball passen. Ansonsten kann er ja gleich zu FC Bayern wechseln, da ist es nämlich ganz genauso. Und im Grunde muss man ja sagen, hat Mo Dahoud keine wirkliche Rolle gespielt in dieser Rückrunde, aber man hat das ja auch entsprechend erkannt. Also
ja, er hat sehr lange gebraucht, um anzukommen. Die letzten Auftritte, seine letzten waren gut. Ja. Aber die ersten Einsätze, da hat man frühzeitig gesehen, dass der hier nicht reinpasst, ja. Trotzdem hat man das zusammen durchgezogen und dann eben aber auch genauso klar, das haben sie schon jetzt auch kommuniziert, gesagt, okay, nee, hat nicht, also wir trennen uns einfach wieder, Kaufoption wird nicht gezogen, gab eine meines Wissens, aber das passt so nicht und wir danken für den Einsatz und gut, ist ja, ist dann auch in Ordnung. Also das finde ich auch wichtig und kann zu dem Punkt beitragen, den wir heute schon mal hatten, wie fühlt sich dann so die Mannschaft hier klubintern wahrgenommen, Verabschiedungskultur ist auch was man nicht, finde ich, einfach so als gegeben hinnehmen sollte, sondern die muss auch gelebt werden und das hat man in dem Fall zumindest jetzt, finde ich, sehr gut gemacht.
Aber wirklich, das war ein gutes Zeichen zumindest. Jetzt gibt's noch ein Thema, das werden wir jetzt nur anreißen. Und alle diejenigen, die sich dafür interessieren, alles, was quasi zwischen Verein und Aufsichtsrat passiert ist und so weiter und so fort und auch Investoreneinstieg, das habe ich ausführlich mit Benny Hoffmann besprochen im VfB-Schwerpunkt damals. Es wäre ja eigentlich prädestiniert gewesen, in dieser Saison sich auch aufs Sportliche auszuwirken. Und meine Frage jetzt, wie gesagt, im Detail hört alle die Folge, da haben wir das nochmal genauer aufgearbeitet und es wird ja auch weitergehen in dieser Thematik. Aber kannst du mir erklären, warum das eigentlich dann doch gar keine Auswirkung hatte und das, obwohl ja in diesem Punkt die Ultras eine sehr klare Position bezogen haben, die sich auch aufs Sportliche, nämlich Unterbrechung des Spiels zum Beispiel, ausgewirkt hat?
Das auch da wieder, ich ganz genau kann ich es nicht. Wenn ich Argumente zusammenstellen müsste, dann wären es eigentlich alle Aspekte, über die wir heute schon gesprochen haben, ja, die zu einem großen Ganzen führen, das so stabil ist, dass es halt nicht großartig von außen gestört werden konnte. Egal, ob das jetzt mögliche Transferdiskussionen sind oder in dem Fall eben Spielunterbrechung und jede Menge Beef auf Entscheiderebene. So, ja, das hat nicht dazu geführt, dass irgendwie dieser Geist in dieser Mannschaft oder rund um diesen sportliche Speerspitze in irgendeiner Form beeinflusst werden konnte. Ja. Und es wäre, glaube ich, auch vermessen zu sagen, es gibt diesen einen Grund, warum das so ist. Das ist ja nie so. Das ist im Positiven nicht so und im Negativen meistens auch nicht. Es ist immer der Mix aus vielen Dingen. Wie gesagt, 5 Kernaspekte haben wir genannt. Gibt mit Sicherheit noch 1, 2 nicht ganz so große weitere, aber es ist die Summe aus vielen, vielen positiven Dingen, die halt das Gesamtgefüge so stabil hat werden lassen, dass es überhaupt nicht großartig beeinflusst werden konnte. Von nichts und niemandem. Und eben auch nicht von dieser Diskussion. Also, die es da natürlich gibt und weiterhin geben wird, ist eine auch so eine typische VfB Stuttgart-Nummer. Ja? Da hat man immerhin, ist man sich selbst treu geblieben. Ja? Es gibt halt immer noch diese Ebene im Club. Es gibt immer irgendwas, das dann mal noch zusätzlich zum Sportlichen diesen Club beschäftigt.
Ja, aber immerhin wurde nicht mehr die Busabfahrt blockiert.
Ja, immerhin. Ja, es gibt ja und auch nicht mehr die monatelangen Vorfelder rausrufe wie früher. Da kann ich mich noch erinnern, da stand ich selbst noch in der Kurve. Da wurde das über Monate durchgezogen. Vorfelder raus. Ja,
also es ist, der VfB bleibt auch dahingehend ein Phänomen, aber wie gesagt, das haben wir alles da aufgearbeitet, wäre jetzt hierfür auch zu komplex. Und ich muss auch sagen, in dem Fall, obwohl ich ja gerne auch über solche Themen spreche, fände ich es fast schade. Weil ich finde, wenn man einer sportlich so überragenden und vor allem neuen Mannschaft zuguckt, dann darf das Sportliche auch mal im Vordergrund stehen. Weil das, was den VfB ausgezeichnet hat, war, dass man nicht irgendwie jetzt Zweiter geworden ist, sondern man hat das mit dem Zweit- oder Erstbesten Fußball dieser Liga geschafft. Also Leverkusen, Stuttgart, von beiden konntest du dir alle Spiele ganz wunderbar angucken.
Ja, auch als Neutraler, der wirklich nur Fußball gucken will und unterhalten werden möchte, ist das einfach das, was du dir reintun musst. Ja, da guckst du nicht Mainz gegen Bochum, logischerweise. Da schaust du, dass du ein Spiel sehen kannst mit Beteiligung einer dieser beiden Mannschaften oder im Idealfall
mit beide gegeneinander. Ja. Das war natürlich am besten. Sogar Uli Hoeneß hat ja gesagt, also wenn Leverkusen oder Stuttgart spielen, dann gucke ich schon mal. Ansonsten, ich weiß ja gar nicht, wie dieses Datsen angeht. Das macht mir
Ja, süß. Genau. Er lässt anmachen. Ja, Uli lässt anmachen.
Ich lasse den Witz dazu einfach mal liegen. Das Taktische haben wir alles aufgearbeitet. Ich möchte noch kurz ein paar Statistiken zitieren und dann können wir vielleicht in die Awards übergehen, weil dann ist auch noch mal Zeit, um ein paar Spielern zu lobhudeln. Also nur Leverkusen hat mehr kurze Pässe gespielt in dieser Saison als Stuttgart. Das Ganze ist jetzt Stand 33. Spieltag. Ich musste die Recherche schon letzte Woche machen. Stuttgart 303, Leverkusen 381, Bayern 4 Pässe pro Spiel weniger pro kurze Pässe. Wo es noch Verbesserungsbedarf gibt, die wenigsten Schüsse nach Standards tatsächlich vom VfB ligaweit, da könnte noch was passieren, aber wenn man sich zum Beispiel kopfballstärkere Spieler für die langen Bälle des Gegners holt, dann hätte man ja vielleicht auch welche, die nach Standards welche abziehen.
Möglicherweise, können. Ja.
Möglicherweise, ich habe vorhin schon die Zweikampfquote oder die Tackling-Quote von Maxi Mittelstädt zitiert, er ist auf Platz 2 ligaweit, Karasor auf Platz 10, also in den Top 10 hat man da 2 Spieler. Undav und Millot sind in den Top 10 der gewordenen Ticklings im Angriffsdrittel. Das ist ein ganz unterschätzter Aspekt, gerade bei Dennis Undav, dass der gegen den Ball, also nur Jan-Niklas Beste hat mehr Balleroberungen im Angriffsdrittel als Dennis Undav. Sehr, sehr wichtig. Und Karasor hier übrigens auch auf Platz 7, Enzo Millot auf Platz 9. Also sprich, in den Top 10 einfach mal schön entspannt 3 Spieler reingelegt. Und dann hat man einen wahnsinnig hohen Ballbesitz. Waldemar Anton, Angelo Stiller, die liegen auf Platz 3 und 4 nach den meisten Ballkontakten ligaweit. Und dann vorne drin dieses Duo Undav Gerassi. Und da hättest du mich ja wirklich, du hättest mich in die Eistonne legen können. Du hättest mich, wie sagt ihr, mit dem Klingelbeutel watschen können? Nee, wie ist denn nochmal?
Pudern.
Pudern.
Das tut mir Klammerbeutel, leid. Nicht Klingelbeutel.
Mit dem Klammerbeutel. Ah, da kommt der Pfarrersohn wieder raus. Ich dachte natürlich mit dem Klingelbeutel. Ich wurde also mit dem Klammerbeutel gepudert. Oder mit der Brennsuppen.
Auf der Brennsuppe hergeschwommen. Ja,
so, dankeschön. Mensch, das hat mir alles die Desiree schon beigebracht in vergangenen Royal-Segmenten, aber ich habe es wieder vergessen. Aber ich hätte nie gedacht, dass Undav und Gerassi in dieser Kombination so gut miteinander funktionieren und die beiden, was die für Statistiken haben, Seru Gerassi hat pro Spiel einen Expected Goals-Wert von 0,7 irgendwas. Nur Victor Boniface ist da noch besser. Aber Serhou Guirassy hat auch pro Spiel einen Expected, also einen Torschussvorlagen-Expected-Wert von 1. Da ist niemand besser als er. Und dann guckt man, okay, Dennis Undav. Und der ist ganz minimal in beiden Statistiken dahinter. Also die zwei, im Grunde müsste man Stadtteile nach die beiden benennen. Aber die müssen dann auch unbedingt nah beieinander liegen, so wie die beiden auf dem Spielfeld.
Ganz, ganz wichtiger Faktor im Gesamtgemenge auch. Ja, die beiden mögen sich und sie gönnen sich alles. Ja, schau dir gerne mal in dem Kontext Eintracht Frankfurt an. Omar Marmoush und Hugo Etiquité. Mhm. Die spielen sich keine drei Bälle in 5 Spielen gegenseitig hin. Da will der eine immer besser aussehen als der andere. Seit Etiquité da ist, fit, spielt Omar Marmoush wieder so, wie er beim VfB gespielt hat. Nur noch für sich, nur noch mit dem Kopf durch die Wand, nur noch, ich nehme das unnötige Dribbling auch noch, oder ich schieße aus 28 Metern halb links irgendwie, keine Ahnung, hab's, ich hab geschossen. Das ist tatsächlich so ein Punkt, der wirklich wichtig ist, wenn du da vorne so ein Duo hast, die sich wirklich alles gegenseitig gönnen, dann kann sowas dann auch hinten rauskommen in Form von Zahlen, wie du es gerade beschrieben hast. Das geht nicht, wenn sich die beiden auch noch den Dreck unter den Fingernagel neiden. Ja? Was ja bei solchen, sag ich mal, ja, Stürmern oder generell gewissen Egos ja oft der Fall ist. Ja? Es gab, wir haben Anfang des Jahres, schon länger her, letztes Jahr im Herbst, oder? Ich weiß nicht mehr genau. Wir haben eine Sonderfolge mit Ari Hahn produziert. Ich hatte Kontakt zu ihm herstellen können. Der kam aus Spanien extra, wo er lebt, und hat mit uns einen Podcast aufgenommen zu diesen UEFA Cup Endspielen 89 gegen SC Neapel, dass der VfB da einmal in diesem Finale stand, das leider nicht gewinnen konnte. Und da ging es auch, also Ari Hahn, Anekdotenmaschine hoch 10, wenn du den mal angestupst hast, dann lief alles von alleine. Ja, und er hat uns eine Geschichte erzählt, Klinsmann und Gaudino, ja, die konnten sich überhaupt nicht leiden, ja, und haben sich, der eine hat dem anderen die Buden nicht gegönnt, der eine hat dem anderen den Bälle nicht hingespielt. So lange, bis Ari Hahn den Rauch reingelassen hat, ja, in der Mannschaftsbesprechung, hat er allen den Kopf gewaschen, was ist eigentlich los mit euch, was stimmt hier nicht? Und jetzt bitte ungeschminkt die Wahrheit auf den Tisch. Und dann, also Ari Hahns Erzählung, dann kam der wahre Grund raus, warum die sich nicht leiden konnten, weil Gaudino gesagt hat, der verdient mehr als ich. Ich habe mindestens dasselbe verdient. Ja. Und damit war des Pudelskern gefunden. Ja? Und es wurde dann wohl Anpassungen vorgenommen, wie auch immer. Ja. Also wenn ihr Bock drauf habt, schaut in den Podcast-Feed von dem Podcast statt, in unserem VfB-Podcast, da findet ihr diese Ari Hahn-Sonderfolgen und auch dann die Passage. Es war, ich bin aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen, das war so großartig. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel für das, was ich gerade versuche zu beschreiben. Mhm. Wenn du da vorne zwei hast, die zwar gut sind, aber zusammen noch viel, viel besser sein könnten, dann muss man genau gucken, ob die sich riechen können oder eben nicht. Und im Falle des VfB aktuell ist es so, die beiden mögen sich, gönnen sich gegenseitig alles, und deswegen funktioniert es so gut.
Also ich werde es verlinken, ich habe mir die Folge hier schon rausgesucht. Dann lass mal in die Awards reingehen. MVP, Unsung Hero, Moment der Saison. Und ich glaube, wir werden heute aber mehr als nur die zwei Spielernamen nennen können, die man da nominieren kann. Wer ist denn dein MVP?
Ich habe lange überlegt, tatsächlich. Ich habe lange überlegt, also es war für mich von vornherein klar, es muss einer am Ende des Spielfeldes sein. Also entweder Nübel oder Guirassy. Ja? Nübel hat einen unfassbaren Qualitätssprung auf der Position gebracht. Glaube ich 12 Clean Sheets, also Spiele ohne Gegentor. Ausstrahlung, Aura. Hatte, glaube ich, nur 1-2 Patzer in der Saison drin, die man klar ihm zuordnen konnte. Wenig bis gar keine Punkte gekostet, viele gebracht durch seine Leistung. Und dagegen eben Serhou Guirassy, der, glaube ich, in seinen ersten 50 Bundesligaspielen jetzt 39 Tore gemacht hat. Ja, für den VfB. 39! Ja, das ist eine unfassbare Quote. Die Scorer noch gar nicht mit eingerechnet, also die Vorlagen, die er, oder vor allem Vorvorlagen, die er auch gerne mal zu spielen imstande ist. 28 Saisontore, so viele wie noch keiner. den Gomez-Rekord gebrochen, 12 Mal das 1:0 erzielt, immens wichtig und kommt viel zu kurz oft in Besprechungen von Leistungen. Ja. Ist nicht der Stürmer, der halt das 3-4-5-7-2 macht, sondern er macht halt das 1:0. Ja, und das reicht dann wieder zum Sieg. Oder es ist zumindest mal der Anfang für eine gute Leistung, die dann hoffentlich 3 Punkte bringt, die oben drauf kommt. Und das, wie gesagt, auch in der Summe, das ist nicht an statistischen Dingen abzulesen, aber wie der sich für diese Truppe reinhaut, welche Wege der geht, wie oft der so tief fällt und Drecksarbeit macht. Ja, bei dem Sieg gegen Bayern vor 2 Wochen, das 3:1 von Silas fällt. Warum? Weil Serhou Guirassy in der 92. Minute nichts Besseres zu tun hat, wie sie nochmal schmutzig zu machen. Die Bayern anzulaufen, auf die Kette drauf zu gehen, zu grätschen, und nur diese Grätsche macht das Tor möglich. Mhm. Das dann wunderschön abgeschlossen wird von Silas Katompa, alles tipptopp, Megator. Aber es fällt nur, weil Guirassy diese Arbeit macht. Und jetzt nenn mir einen Stürmer mit solchen Zahlen. Denkst du, Harry Kane macht sowas? Also ich habe von ihm nicht gesehen. Ne? Und das ist, und auch da, das ist wieder, das hat eine Aussage für die Mannschaft. Ja? Unser bester Mann macht in 90+2 bei dem Spiel, das schon durch ist, die Entscheidung war ja schon gefallen, das war klar, dass Bayern hier nichts mehr macht, so ein Move, damit wir noch ein Tor machen. Das hat Aussage ohne Ende.
Ja, und vor allem, es ging ja darum, einfach noch ein Tor zu schießen. Also beim VfB, es gibt zwischendurch mal so Phasen in Spielen jetzt in der Rückrunde, wo es ein bisschen ruhiger war, wo man so das Gefühl hatte, sogar jetzt auch gegen Gladbach, weil die haben gesehen, Gladbach ist kein Gegner. Und dann wurde es so ein bisschen ruhiger, wobei ich das Spiel jetzt nicht über 90 Minuten gesehen habe, weil ich da natürlich parallel die anderen Spiele auch noch mitgucken musste. Aber sie haben halt so irre Lust halt auf Tore, ja, und eben nach vorne zu spielen. Und wenn du einen solchen Fußball spielst, wie ihn Sebastian Hoeneß konzipiert hat, der ja mit der Aktion des Gegners startet. Also du hast den Ball, du wartest, bis irgendeiner der Gegner etwas tut, in die Aktion geht, ins Pressing oder was auch immer. Und dann geht's los, zack, zack, zack. Und dann muss es aber auch zack, zack losgehen, weil ansonsten hat man den Ball verloren. Und das bringt, glaube ich, den VfB immer wieder in Situationen, wo er vielleicht sogar langsam machen würde, aber weil der Gegner wieder was anbietet, na, dann spielen sie halt mit 3 Pässen durchs Zentrum und dann sind sie ja schon wieder vorne am 16er. Und dann, ja, Undav und Guirassy machen dann ihr Ding miteinander.
Ja, genau, haben Spaß und am Ende steht meistens ein Tor. Ja, das ist schon, wie gesagt, und deswegen habe ich mich für Guirassy entschieden, weil es einfach, es ist so eine bombastische Leistung, ja, dass man nicht dran vorbeikommt. Nübel ist auch wichtig, hat auch seinen Anteil, viele andere Spieler natürlich auch, aber das ist so, also fällt eigentlich nur ein Attribut ein dafür, das ist exzellent. Du kannst das nicht, das geht nicht mehr. Ja, also nicht beim VfB Stuttgart und nicht für dieses Kostenpaket, das der Junge mitbringt für den Club. Ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, ein Benzema bei Real Madrid in seiner Prime ist was natürlich völlig anderes. Ja, aber für den VfB Stuttgart, für die Saison, die er gespielt hat, für die Art und Weise, wie er spielt, ist das, was Serhou Guirassy damit einbringt, einfach nur noch exzellent. Und deswegen ist er für mich der MVP dieser Saison, ganz klar.
Es ist wirklich ein bisschen schade, alle Bayern-Fans jetzt mal weghören, wenn ihr das hier überhaupt hört, dass Harry Kane gerade in der Liga ist. Serhou Guirassy, ja, wäre ein absolut verdienter Torjäger, Kanonengewinner gewesen. Ich meine, man muss sich das nochmal überlegen. In der letzten Saison sind Niklas Füllkrug und Christopher Nkunku mit 16 Toren beste Torschützen der Liga geworden. Mit, naja, 16 Toren. Und ich meine, klar, davor waren die Lewandowski-Jahre, also 28 hat jetzt nicht immer gereicht, aber du warst mit 28 immer sehr weit vorne mit dabei und konntest die Torjägerkanone gewinnen. Und von der ganzen Leistung her hätte es mehr als verdient gehabt. Das ist wirklich schade.
Gilt übrigens auch für Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart. Ne? Eben, also, genau, die spielen eine Meistersaison, Punkt, da müssen wir nicht drum herum reden. Ja, Leverkusen hat halt eine komplette Freak-Nummer hier durchgezogen. Sie ist völlig zu Recht Meister, spielt tollen Fußball, alles gut. Aber 73 Punkte, 23 Saisonsiege, das ist meisterwürdig. So, ja.
Und ist ja auch besser als in der Meistersaison. 3 Punkte.
Ja, genau, sind sie. Und wenn es was wirklich Negatives gäbe in dem Gesamtkontext, was ich anführen müsste, dann wäre es halt tatsächlich dass das einfach schade ist, dass es nicht zum Titel reicht. Ne? Aber wenn die Leverkusen jetzt in Berlin liefern, gibt es ja noch einen Supercup kurz vor der Saison, wer weiß, was da geht. Irgendwann müssen wir ja mal gegen die gewinnen.
Oh je, auf einmal wird der Supercup bedeutsam. Na, freut mich mal nicht so sehr drauf. Ja. Das Spiel kommt zur Unzeit und irgendwie, wenn die Fans mitziehen, dann könnte es interessant werden. Also Serhou Guirassy, ein völlig verdienter MVP. Wer ist denn dann dein Unsung Hero? Ach nee, beziehungsweise Entschuldigung, ich muss natürlich noch auflösen, wen die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gewählt haben. Bei etwas mehr als 600 Stimmen ist es auch Serhou Guirassy geworden. 34% der abgegebenen Stimmen. Dann auf Rang 2 Anton Stiller mit... nicht Anton Stiller, ich habe sie ja, Angelo Stiller mit 19% und Anton ist dann nämlich mit 15% Dritter geworden. So bin ich gerade auf den Anton Stiller gekommen. Also sie stimmen mit dir überein und da haben wir ja aber auch schon ein paar Kandidaten für den Unsung Hero. Ich nehme an, nachdem der MVP schon so schwierig war, war der Unsung Hero nicht so viel leichter für dich. Wer ist es denn geworden?
Ich habe mich für Enzo Mio entschieden, nicht die üblichen Verdächtigen, von denen du welche genannt hast. Aus dem einzigen Grund, dass man viel zu wenig über den spricht. Das ist ein Unterschiedsspieler für den VfL Stuttgart. Er ist gerade mal 21, war ein absoluter Steal von Mislintat, den hierher zu holen für 1,75 Millionen Euro von der AS Monaco losgeeist. Ist jetzt 30 wert, wenn man diesem einschlägigen Portal, das wir alle kennen, Glauben schenken mag. Spielt Woche für Woche Peak Performances, egal ob er von der Bank kommt oder ob er startet, egal ob du ihn auf die 6 stellst, auf die 8, auf die 10, auf den Außen, keine Ahnung, wahrscheinlich wird er auch noch im Tor. Letztes hat er im Training mal, nach dem Training ist er ins Tor gegangen und hat da auch Dinge aus dem Winkel gefischt, wo ich dachte, was ist mit dem los? Oh Gott. Am Dienstag jetzt, also Dienstag vor dem letzten Saisonspiel war das letzte öffentliche Training, das ich sehen konnte, da gab es ein Fußball-Tennis-Turnier. Ne? Enzo Mio hat jeden Punktgewinn gefeiert, als würde er jetzt gleich die Champions League Trophäe in die Luft recken. Wahnsinn, der Typ. Du hast vorhin schon eine statistische Sachen genannt. Er ist im Gegenpressing super wichtig. Er ist aber im Ballbesitz unfassbar wichtig. Ist der Verbindende, der Kleber zwischen Mittelfeld und Angriff, spielt die meisten Bälle ins letzte Drittel mit der besten Passquote. 17 Scorer in 36 Spielen. Und. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch einen halben Tag hier Dinge aufzählen. Niemand spricht über den. Also nicht in der Form, wie man über ihn sprechen sollte. Ja. Und der hat jetzt noch eine Olympische Spiele im Heimatland vor sich, wird für die französische Olympiamannschaft spielen in Paris bei den Olympischen Spielen. Und ich will nicht wissen, welche Diskussion wir da bald führen werden, was das angeht, weil der wird nicht mehr lange bei VfB sein. Ja, ich hoffe, er bleibt noch eine weitere Saison, aber wenn der so weitermacht, unfassbar. Also wirklich unfassbar. Wir wissen alle, junge Franzosen, 21, auf dem europäischen Transfermarkt, wie die gehandelt werden. Ja? Also
das ist echt.
Das ist für mich so ein Spieler, der einfach in der öffentlichen Betrachtung zu kurz kommt, mir zu kurz kommt, für das, was er anbietet. Ja? Und ja, bin gespannt, wie es da weitergeht mit ihm. Schaue ihm sehr, sehr gerne zu und ja, hoffe, dass ich das noch weiter tun kann. Warten wir es ab.
Und ich habe mir das doch nicht falsch gemerkt. Mio war doch derjenige, der unter Labbadia keine Chance mehr hatte, oder?
Der wurde auf die Tribüne, also erstmal wurde er öffentlich im Trainingslager abgewatscht, vor kompletter Presse und allem drum und dran. Er und Tongi Koulibaly, der auch nicht mehr hier ist. Labbadia hat ihn dann auf die Tribüne gesetzt mit dem Argument, das ist nicht das, was wir brauchen. Ist verständlich im Kontext der Situation damals und dass halt Labbadia Fußball spielen lässt, dafür ist das wahrscheinlich nicht erste Wahl, was Enzo Mio anzubieten in der Lage ist oder war damals. Und daraus hat sich dann aber was entwickelt. Zum einen, Labbadia war nicht mehr lange da. Ja, Hoeneß hat dann sofort gesehen, okay, der Junge ist Gold wert für das, was wir spielen wollen, für diesen Fußball, den wir spielen lassen wollen, ja, weil im Ballbesitz, ich habe es gerade schon gesagt, Gegenpressing, hin und her und so weiter, ist alles wichtig, aber im Ballbesitz, Stiller und Mio, die beiden, das ist richtig, richtig gut. Vor allem, weil die keinen Fehler machen, die machen einfach, du kannst denen die Bälle, auch wenn die mit dem Rücken zum Tor in der Doppeldeckung drin sind, spiel dem den Ball hin, du weißt, der wird nicht weg sein, ja, und das ist wertvoll, ja, und oder jetzt gegen das Tor gegen Augsburg, wie er diesen Pass auf Guirassy aus dem Fußgelenk schüttelt einfach. Ja, auch gestern wieder, also gegen Mönchengladbach hat er nochmal Guirassy einen aufgelegt. In ähnlicher Manier, das ist schon alles sehr, sehr stark. Ja, und das Paket lässt mich einfach da ab und zu mal mit offenem Mund zurück und ich auf der Tribüne sitzen und ich habe schon einiges gesehen. Also das ist schon, hoffentlich, wie gesagt, können wir es noch weiterhin hier sehen beim VfB.
Ja, so Enzo Mio, das ist echt, also eine Sache will ich auch noch dazu sagen, ansonsten hast du ihn ganz wunderbar beschrieben, aber alle Spieler gucken in dieselbe Richtung, also alle gucken quasi Richtung gegnerisches Tor, die Verteidiger, Enzo Mio, alle Stürmer und nur Mio sieht den Raum, wo jetzt was gehen kann. Und da war wirklich, ich meine, das war natürlich albern verteidigt von Gladbach. Aber dieses, war es das 1-0 oder das 2-0, wo er den gechippten Ball auf Guirassy.
Das ist 2-0, glaube ich.
Ja. Zwischen die Innenverteidiger und er chippt ihn aber auch genauso, dass nur Guirassy an den Ball kommen kann, wenn er hinkommt. Und Guirassy ist da ja noch gar nicht. Guirassy weiß natürlich, dass er da gleich sein muss, aber alle waren in der Situation, alle hatten die Chance, es zu verteidigen. Nur Mio und Guirassy wussten, was jetzt passieren muss und nur Mio hatte auch die technische Brillanz, ist genauso auszuführen.
Das
ist,
war das 1-0, Max? Ich hab's mir gerade nochmal. Ja, war das 1-0, ja. Auch das richtig, nur er hatte das. Man muss in dem Kontext, also auch gilt für das Tor, für alle anderen drei auch. Also, was Gladbach da gemacht hat, gestern, in diesen 90 Minuten. Also, das ist, ich weiß nicht, ist halt nicht Bundesliga-reif und ja, egal. Aber du musst das trotzdem erstmal so verwandeln, ja, und so nutzen, ausnutzen, wie es der VfB getan hat. Insofern, ja, passt schon.
So, wir könnten noch den ganzen Kader durchgehen und über jeden Logen singen. Ich weiß aber, dass es ja auch bei euch im Mein VfB-Podcast, da gibt es ja auch noch dann eine Saisonaufarbeitung, die wird jetzt dann erscheinen. Das heißt, da können die Hörerinnen und Hörer auch fündig werden. Lass uns noch den Moment der Saison machen. Und auch da, es fällt schwer. Für was hast du dich entschieden?
Ich habe mich entschieden für den 28. Spieltag. Das war Dortmund auswärts. 1-0 Sieg. Und so das letzte bisschen Bestätigung, was gefehlt hat, um zu wissen oder zu glauben, okay, die werden Champions League spielen und sie werden Dritter oder sogar Zweiter, war dieses Spiel. Der Kapitän fällt aus. Ja, Anton gesperrt. Dortmund, gelbe Wand, 80.000, 50 Jahre Westfalenstadion, großes Besteck rausgeholt, hier, keine Ahnung, Choreografien und dies und das und Ananas und die spielen die einfach an die Wand, so, ja, klar, hinten raus wurde es dann, wie es so ist, bei einem 1-0 natürlich ein bisschen hektisch und so, aber ein Großteil dieses Spiels hat der BVB nicht wirklich was zu melden gehabt, ne. Die machen das ordentlich, gehen in Führung, spielen die runter und dazu noch, also die 8000 irgendwas in der Mitte, die haben einfach das Westfalenstadion dominiert. Diese 8000 Stuttgarter Fans haben es geschafft, dass niemand in Dortmund irgendwas noch feiern wollte, ja? Sondern die waren lauter, die waren präsent, die haben dieses Lied gesungen in einer Inbrunst, dass die einfach auf der Pressetribüne sind dir die Haare zu Berge gestanden, ja? Und die bringen das nach Hause. So ein klassisches Spiel bei einem Top-Gegner, gegen den sie sonst immer abgestunken haben. Ja? Das ist auch so eine Statistik, die in diesem Gesamtkontext Saison beim VfB wichtig ist. Gegen die Top-Teams, die Top 6, hat nur Leverkusen mehr Punkte geholt als der VfB. Mhm. Ja? Und das ist genau so ein Spiel gewesen, wo ich dachte, okay, wow, einfach nur wow. Ja? Also die kann nichts umwerfen. Ich weiß nicht, was soll da kommen. So, also was soll jetzt noch kommen, dass die irgendwie von diesem Weg abbringt? Ich kann mir nichts vorstellen und es gab dann auch irgendwo nichts mehr. Das war ein Spiel, wo die Ausgangslage nicht gut war und sie haben es trotzdem für sich gebogen. Mit einer, ich weiß noch, wie der Mittelstädt hat da mehrfach diesen Sancho abgekocht, einfach komplett abgekocht. Ja, das, hey, und ich so, hey, Du hockst dann da und rufst dir selbst, ey, Moment mal, das ist Maxi Mittelstädt gegen Jadon Sancho, Alter. Das kann, also, wo sind wir hier? In irgendeinem Parallelding oder was? Also, das
fragen sich Hertha-Fans, ehrlich gesagt, auch. Also, die sind alle fassungslos.
Ja.
Ja, sehr schöner Moment der Saison. Hätte Dortmund das gewonnen, wäre man bis auf einen Punkt wieder am VfB dran gewesen.
Auch das war so wichtig, genau.
Konnte man sie nämlich distanzieren. Und ich weiß noch, dass gab damals in der Sendung, die wir dazu gemacht haben, so ein bisschen dann Disput von VfB-Fans und BVB-Fans, die jeweils gesagt haben, ihr Team kam nicht gut genug weg. Die BVB-Fans haben auf die Chancen des BVB hingewiesen. Die VfB-Fans haben auf den nicht ausgespielten Konter des VfB hingewiesen. Aber unter dem Strich bleibt einfach, wenn das ein Unentschieden gewesen wäre, was meiner Meinung nach dem Spielverlauf eher entsprochen hätte als der Sieg vom VfB, weil Dortmund hatte hinten raus schon Chancen. Aber dann wäre ja trotzdem, hätte man es trotzdem geschafft, die bei diesen 4 Punkten Vorsprung zu halten.
Sie hatten schon Chancen, aber es waren jetzt nicht diese typischen zwingenden 100% dabei. Über die ganzen 90 Minuten nicht. Ja? Also man am Ende gewinnt dann irgendwie Angelo Stiller an der Auslinie links außen vor der Pressetribüne im 3. Stock ein Kopfballduell gegen Haller. Ja, so, weil sie natürlich, also
Stiller, war, der dann ja Innenverteidiger gespielt hat, richtig, weil Anton ja
genau, das kam auch noch, das habe ich vergessen zu erwähnen, genau, der, weil Anton gesperrt war, stellt der Stiller da hinten rein und es funktioniert einfach so, und zwar richtig, ja, und nachher stellen sie sich vor die Presse und sagen, ja, Moment mal, das haben wir doch schon bei Bayern in der 3. Liga damals, ja, gut, da war halt der Gegner hinter Tupfing, Mann, aber nicht der BVB vor 80.000, ja, also stimmt. es war ein Moment, wo ich wirklich, ich weiß noch, ich habe dann das ganze Wochenende im Pott verbracht, war bin dann da am nächsten Morgen nach Hause gefahren im Zug und alle Artikel, alle Ideen, die alles das schrieb sich von alleine einfach. Ja, das war so ein Vibe, es war top, richtig gut. Also hat mich echt auch abgeholt und mitgenommen und war schlussendlich für den restlichen Weg ein sehr 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 entscheidender Punkt für mich, eigentlich der Moment der Saison.
Und das bringt uns ja auch zu der Saison in einem GIF. Du musst jetzt beschreiben, wie sieht dein GIF aus? Ich glaube, die Gefühlslage, die hast du gerade schon perfekt beschrieben.
Ja, ja, ja. Ihr kennt alle den Film mit Leonardo DiCaprio, The Wolf of Wall Street. Ja? Und da gibt es ja mehrere solcher Szenen, wie er da vor seine Belegschaft tritt, die Arme ausbreitet und so eine Geste macht quasi, was wollt ihr denn? Ich hab's doch gesagt. Ja, ja. Uns kann einfach gar niemand, nix, irgendwas. Und eines dieser GIFs, es gibt mehrere von diesen Szenen, habe ich ausgesucht, weil das so diese Stimmung war, mit dem die VfB-Fans jeden Montagmorgen zur Arbeit gehen. Leute, also wirklich. Es verdeutlicht einfach sehr, sehr, sehr gut diese Saison, die ja nur ein Lauf war. Ja, und sehr gut, hat für mich gepasst.
Ja, war halt ein Lauf in die Champions League und auch zur Vizemeisterschaft. Dahin ist man halt noch nicht so oft gelaufen als VfB, aber war auch ein Lauf. Phil, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Ich weiß es echt sehr zu schätzen. Es ist unheimlich viel, was es ja auch gerade zu berichten gibt. Obwohl wir uns Zeit genommen haben, konnten wir bei manchen Dingen dann doch nur an der Oberfläche kratzen. Aber man kann ja bei euch noch intensiver reinhören und unter rasenfunk.de/Fußballpodcast, liebe Hörerinnen und Hörer, da findet ihr ja auch ganz viele VfB-Podcasts, wo es dann nochmal richtig schön den 8 Stunden Deep Dive gibt. Phil, ich danke dir sehr für deine Zeit.
Ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht, wie immer. Und hoffe natürlich euch da draußen auch, logisch.
Ja, wir können ja dann Feedback lesen unter mitmachen.rasenfunk.de und natürlich auch in allen sozialen Netzwerken eurer Wahl. Und an dieser Stelle dann auch ein herzlicher Dank an euch, denn ihr habt eine Sendung wie diese hier möglich gemacht. Der Rasenfunk ist allein von euch finanziert. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Zahlungen. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge danke ich Aida, Ingo, Nies aus Münster, Till Kotterer, Torben und Coupon. Ganz herzlichen Dank für euren Support. Empfehlt uns bitte weiter und abonniert doch sehr gerne den Rasenfunk Nationalteams Feed, denn alles, was wir zur EM machen werden, mit viel VfB-Beteiligung, wird dann da laufen. Also da auch sehr gerne dann reinhören. Und wie gesagt, bitte empfehlt diese Folge weiter, hört sie, bewertet sie und unterstützt uns sehr gerne. Herzlichen Dank, bleibt gesund, bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.